Herzlich willkommen zur 22. Folge von Nerdic Talking.
Hallo.
Diesmal wieder mit dem Zusatz und Bastian, auch wenn er ganz schnell versucht hat, das zu verhindern.
Hallo zusammen.
Ich begrüße Mario. Hier den. Genau.
Somit hätten wir jetzt offiziell festgehalten, dass Vorsätze für ein neues Jahr immer so ungefähr den ersten Monat halten.
Nur weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr so gemein sein. War das jetzt gemein? Nein, ich habe einfach mal geschaut, du hast wieder 0,0 in die Themenliste eingetragen, weswegen du halt diesen Zusatz wieder verdient hast.
Ich sehe das ganz anders.
Ja, also jedenfalls.
Du hast die Themen wieder alle im Kopf.
Bastian natürlich. Und Mario sind auch dabei und ich bin Thorsten. Wir fangen wie immer mit 20-minütiger Verspätung an. Auch hier wieder recht herzlichen Dank an Bastian.
Es ist das erste Mal, dass ich zu spät bin. Aber wie gesagt, du baust ja sowieso immer erst auf, wenn alle da sind.
Hallo,
und, genau. Das stimmt aber nicht.
Dann
hier stand, schon die Muffins, die Schokobons und das komplette Aufnahmeequipment inklusive dem neuen Setup, Thorsten, mit unserer Schmatztaste.
Darf ich dir einen Energy Drink
kredenzen,
Bastian?
Es ist kein Magic Man und von daher.
Ich habe gestern, ich wollte sogar extra noch eine Flasche Magic Man kaufen, aber meine Freundin hat mich wieder abgehalten. Das wäre gemein. Und ich wollte ja nicht mehr gemein sein dieses Jahr. So, ja, wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt, wie das alles so klappt.
Ob wir nachher 2 Stunden aufgenommen haben und irgendwas schiefgegangen
ist. Also die Chance besteht. Weil so richtig ausgiebig getestet habe ich das jetzt dann natürlich noch nicht. Und zwar habe ich auf
die Taste nicht gedrückt, Thorsten.
Oh, ja.
Wovor hast du die denn
ja,
jetzt?
Ja, verdammt. Aber ich kann mich auch nachträglich da noch muten. Wir haben nämlich jetzt eine, die einen nennen es Räuspertaste, wir nennen es Körpergeräusche und
Schmatztaste.
Ich habe schon wieder. Ich müsste eigentlich, also bei mir wird's
bei dir müsste das eigentlich ständig an sein, diese Taste. Du müsstest wirklich Push-to-Talk haben.
Ich hatte mir auch überlegt, das bei mir in einen Push-to-Talk umzubauen, ja. Aber dann habe ich gedacht, die Gefahr, dass irgendetwas von den wertvollen Inhalten, die ich hier von mir gebe, mal nicht auf Tape sein könnte, wäre zu groß. Da könnte man doch lieber mit dem leben. Muss man rausfinden, auf welcher Herzzahl das genau liegt. Dann kann ich vielleicht genau diesen Bereich nachträglich ausblenden oder so. Na, jedenfalls haben wir halt eben Reaper jetzt mal im Einsatz. Ich hatte mir das früher schon mal angeschaut. Auch dieses Setup mit den Wiimotes hatte ich früher schon mal nachgebaut. Aber irgendwie war mir die Software auch nicht ganz geheuer. Aber jetzt hat der Ralf Stockmann von den Wikigeeks, wurde ja auch letztes Mal bei der Freakshow erwähnt. Also er hat jetzt so einen Blog gestartet, wo er wirklich mal das Reaper optimal auf Podcast-Bedürfnisse anpasst und da viele wertvolle Tipps gibt. Und vor allen Dingen auch, ich bin ja faul, weiß ja ein oder andere vielleicht ja ein bisschen. Und er liefert halt ein komplett fertiges Setup, was man sich einfach nur installieren kann. Auch beim Auspacken des Bonbons könntest du schon die Taste drücken.
Aber hast du nicht gerade gesagt, diese Read- und Write-Taste, die hättest du da selber eingebaut?
Ja, ich habe noch so 2, 3 Kleinigkeiten gemacht. Also, da, was ich jetzt nur noch gemacht habe, war eben, damit diese Push-to-Talk-Taste, die funktioniert so ein bisschen blöd. Im Endeffekt, er mutet halt nicht direkt das Signal weg, sondern merkt sich nur, dass er es da wegmuten soll. Und das ist halt über die Track-Automation gelöst. Problem ist nur, diese Track-Automation funktioniert beim Aufnehmen genauso wie beim Abspielen. Das heißt eben, wenn man nachträglich mal reinhören möchte, muss man immer dran denken, vorher auf Read Trim zu setzen von Write bei der Track Automation. Und das jetzt nicht, weil wir nehmen ja hier auch mit mehreren Spuren auf, dass ich nicht jedes Mal alle Spuren per Hand wieder auf Read setzen muss, habe ich mir einfach oben 2 so kleine Action-Buttons gemacht.
Okay.
Naja, so, Bastian, möchtest du denn Muffin haben?
Ja, ich werde mir gleich einen Muffin nehmen.
Ja, ja, ja.
Also sehr gerne.
Erwähne das hier auch gerne nochmal, damit auch.
Allein die Tatsache, dass du es extra erwähnen musst, spricht schon für sich.
Verdammt. Nein, das ist einzig und allein, weil ich weiß, dass ich im Nachhinein wieder diese Beweisführung mit dir antreten muss.
Du gibst mir schon recht, indem du es extra ansprichst.
Ja. Und wir haben auch, also wir haben halt wie immer einen Energy Drink der Wahl des Hauses. Es ist kein Magic Man, also immerhin. Das zweitbilligste, was man kaufen kann, aber geht schon.
Dafür ungefähr 30 Mal leckerer.
Das stimmt wohl. Und natürlich wie immer die berühmt-berüchtigte Flasche Evian, die ich im Vorfeld wieder aufgefüllt habe. Außerdem wären wie immer Schokobons und dieses Mal auch frisch gebackene Muffins zur Wahl. Und hier diese komischen sauren Schnüre, die mussten weg, gebe ich zu. Die mussten weg, aber ich habe sie ein bisschen klein geschnitten, damit man hier...
nicht so.
Ja, genau. Damit man auch nach 2 Minuten wieder was sagen kann, wenn man sich eingenommen hat. Und da drin sind noch so ein paar Jellybillies eingestreut. Also,
ne? Hast du diesmal richtig investiert?
Nächste Woche, also, Bastian.
Übernächste Woche.
Übernächste Woche. Also nächstes Mal. Ich bin gespannt. Aber dann traue ich mich auch, mit dem Zeug hier auf Reisen zu gehen. Ich warte jetzt so ein bisschen, dass alles funktioniert.
Wer hat sich denn diese Woche beim BSI, seine E-Mail-Adresse beim BSI eingetragen? Wer hat es denn ausprobiert von euch?
Aber die haben doch eh eine Mail geschickt, oder nur wenn du die da eingetragen hast?
Nur wenn man die eingetragen hat.
Und du musstest ja, um an diese 16 Millionen, oder um zu gucken, ob du in der Liste von den 16 Millionen geknackten Accounts drin bist, musst du ja deine E-Mail-Adresse bei denen eingeben, dann haben sie dir so einen Code genannt. Und wenn du einen Betreff kriegst, wo dieser Code der 9 steht, dann weißt du bist jetzt einer der Gehackten. Und wenn du keine E-Mail kriegst, dann weißt du, dass entweder die Mail nicht rausgegangen ist oder vielleicht du auch Glück gehabt hast und du nicht in dieser Liste drin bist.
Ich finde, das Ganze hat insgesamt einen sehr faden Beigeschmack. Punkt A ist erstmal über einen Monat für sich zu behalten. Punkt B, gerade überall in der Diskussion, riesen NSA-Skandal, wer wird ausspioniert, hier das und das. Und dann kommt der BSI und sagt, kommt mal bitte alle auf unsere Seite und gebt eure E-Mail-Adressen ein.
Also zu Punkt B finde ich, also habe ich mich auch gewundert, dass man nicht sofort überall 1000 Verschwörungstheorien gelesen hat, dass die alle nur deine E-Mail-Adresse haben wollen. Aber ich meine,
gut, das kriegen sie
vielleicht auch anders raus.
Und es ist sowieso unerheblich, weil wenn man sich überlegt, wo man heutzutage alles seine E-Mail-Adresse angibt, also ist das BSI ist, glaube ich, eine der weniger schlimmen Alternativen, wo man es angibt.
Und zu Punkt A, also ich finde das absolut verständlich, dass die das erstmal vorbereiten entsprechend. Und man hat ja gesehen an der technischen Umsetzung, es hat ja auch nicht sofort 100%ig geklappt, dass sie sich erst Gedanken machen, dass sie mit ihrem Datenschutzbeauftragten und sonst irgendwas reden, wie sie denn so eine Aktion durchführen können. Und ich meine, letztendlich haben die ja nicht die Passwörter geklaut, sondern das waren irgendwelche anderen. Man weiß auch nicht, wie lange dieser Zustand schon vorher so war. Und deswegen kann ich das absolut verstehen, dass sie da ein bisschen Zeit für brauchen. Aber jetzt nochmal die Frage zurück. Hast du dich eingetragen?
Nee.
Thorsten?
Ich habe es mit einer nicht so wichtigen probiert, auch weil mich nur interessiert hat, wie der,
wie der Ablauf
ist, genau.
Extra so, du hast doch mal diesen hier so einen Tipp, wie hieß der nochmal, so eine Spam-E-Mail-Adresse einmal.
Mailinator.
Genau. Das hast du nochmal hier gemacht, das hättest du ja nehmen können, oder?
Nee, ich habe, glaube ich, irgendwie so eine Bla@Fu.
bloß keine echte eingeben, ja?
Nee, ich habe eine echte eingegeben, weil ich
ja wollte, wie es nichts,
geht, aber
nichts Wertvolles.
Nicht die, verraten. Auf die ich ohnehin schon den ganzen Spam kriege.
Also ich habe schon meine ganz normale eingetragen und bei den Kindern habe ich es auch gemacht, weil die ja auch mal ein Virus auf dem Rechner hatten und zum Glück ist da überall nichts gekommen.
Also nachdem mir Vodafone schon geschrieben hat, dass sämtliche meine Daten bei denen geklaut worden sind, habe ich gesagt, ob es jetzt einer mehr hat oder nicht.
Ja, aber der Unterschied hier ist ja, dass die, dass ja zum einen eben auch das Passwort gehackt ist und zum anderen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ja auch ein Indiz dafür ist, dass du eben Trojaner auf deinem Rechner oder an irgendeinem Gerät hast, wo du eben dich mal eingeloggt hast. Das ist ja das eigentlich Interessante. Das ist ja jetzt nicht nur, dass du dein Passwort irgendwie änderst, sondern du weißt dann eben auch, hier auf einer meiner Rechner läuft irgendwas, was mich irgendwie ausspioniert.
Da würde ich sagen, kann man eigentlich, also du musst jetzt, glaube ich, momentan konstant deine Räuspertaste drückt halten.
Das ist die Schmatztaste.
Dieses konstante Schmatzgeräusch kommt von Thorsten.
Die Schmatztaste.
Was wollte ich sagen?
Das kann ich dir nicht sagen.
Wir waren bei E-Mail-Adressen und das, Trojaner. Weißt du jetzt nur, der war vor 2 Monaten oder sowas bei dir?
Du hast oder nicht war nicht bei mir, aber ich meine, wenn der einmal da war, dann gehe ich davon aus, dass er nicht von selber wieder weggegangen ist.
Ja, allerdings, also ich sage mal, für 90% der Haushalte, die vielleicht gefährdet sind davon, mal nicht uns eingerechnet, sondern 90% der Haushalte, glaube ich, dann, die haben in vielen Fällen sowieso irgendwas drauf, was irgendwas sendet. Alleine schon, wenn ich mir überlege,
verstehe ich jetzt nicht. Du meinst, dass 90% aller Rechner irgendwo einen Sniffer drauf haben, der die Passwörter ausliest und das irgendwo hinschickt?
Ja, muss ja nicht unbedingt immer nur die Passwörter sein, sondern generell irgendwas, was Daten sammelt und sendet.
Ja gut. Wenn ich mit Google irgendwo was suche, dann sammeln die auch Daten. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja,
ich denke auch Daten und Passwörter sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, oder? Also klar, jeder, der Google benutzt und ein Android-Telefon hat oder selbst ein Apple-Telefon, sammelt ja auch so ein paar Daten. Die natürlich dann nicht gegen dich verwendet werden, anders als jetzt bei Android, aber grundsätzlich sammeln tun sie ja auch Daten. Also die Räuspertaste, Husttaste, Körpergeräuschtaste ist toll. Ich hoffe nur, sie bringt auch was.
Bloß wir müssten alle drücken, wenn du so laut hustest.
Ja, Mann.
Gegen die Körpergeräusche von Thorsten kann man sich nie wehren. Das ist ein konstanter Fluss.
Ja.
Konstanter Fluss. Okay.
Zack, Kapitelmarke gesetzt. Aber passend nämlich zu diesem Thema mit den hier Passwörtern aussniffen und sowas. Weil wie kann man sich dagegen schützen, ist ja die Frage auch so ein bisschen. Und einfach mal wirklich ein bisschen bewusster mit seinen Passwörtern umgehen und sich auch mal bei allem, was man benutzt, die Frage stellen, ob das Passwort, was ich da gerade eingebe, ob das auch wirklich an der Stelle abhörsicher eingegeben wurde. Also es fängt ja damit an, du rufst einmal im Internetcafé auf einer nicht HTTP-geschützten Webseite irgendwas ab und schon da kann ja eigentlich jeder, entweder halt einer, der das da irgendwas Schadsoftmäßiges installiert hat, das mitlesen. Aber rein theoretisch, aber rein theoretisch könnte ja sogar, ja, das wird man nachher alles nicht hören, das ist komplett raus. Rein theoretisch könnte jeder andere, der neben dir sitzt, gerade auch irgendein Tool laufen lassen, mit dem er dich ausspionieren kann.
Du meinst jetzt mit Internetcafé nicht, dass ich da irgendwo an so einem Rechner sitze, sondern dass ich mich irgendwo in WLAN eingehackt habe, also eingewählt
genau,
habe,
einfach ein freies
was in
WLAN.
Einem Café ist und dann hat der neben mir alles mitgeschnitten, wenn es jetzt keine
genau, es ist ja immer
ist
dann,
oder keine sichere Verbindung ist.
Genau, beziehungsweise es gibt ja auch, selbst bei freien WLANs gibt es ja auch Methoden, die verschlüsselt sind, also zum Beispiel auf dem 30C3, das offene WLAN, was da war, das war ja auch verschlüsselt, also das war ja auch nach diesem Standard da, keine Ahnung.
Ja, also trotzdem habe ich das nicht
benutzt. Ich habe es auch nicht benutzt. Aber doch, ich habe es ja kurz benutzt, ja, aber ich habe keine Mails abgerufen, ich habe alles beendet vorher.
Ja, aber hast du denn keinen sicheren, hast du nicht SSL-Verbindung?
Doch, aber also wenn ich also glaube, dass es irgendwo nichts bringt, eine SSL-Verbindung zu haben, dann ist es da gewesen.
Also ich sehe das generell ein bisschen anders, glaube ich, als ihr. Meiner Meinung nach in der Zeit, in der wir mittlerweile sind, ist das alles, kann man versuchen, so viel man will, aber wenn man versuchen will, komplett geschützt zu sein, ist man eigentlich nur noch den ganzen Tag damit beschäftigt, sich irgendwie abzusichern. Deswegen würde ich dem Standard-User die Empfehlung geben, einfach sich einen vernünftigen Virenscanner zu installieren, ein vernünftiges, vielleicht noch Malware-Programm, also zwischendurch mal drüber laufen.
Windows-User hier, Virenscanner und Malware-Tool.
Lass mich doch mal zu Ende ausreden.
Ja, nee, ist schon gut.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir auch viele Windows-User haben, die zuhören.
Ja, weil wir ja auch generell viele User haben, also allein deswegen schon.
Zuhörer. Ja. Also auf jeden Fall, das würde ich empfehlen.
Tausende Windows-User.
Aber ich meine, das sind ja auch keine, das sind auch keine normalen User, sag ich jetzt mal.
Wann darf ich meinen Satz beenden?
Wenn du so fragst, gar nicht.
Wenn wir keine Einwände mehr haben.
Also nachdem die Apple Boys jetzt hier fertig sind.
Nein, das stimmt einmal, ja nicht, aber ich meine, das sind ja auch keine normalen Windows-User.
Einmal,
also derjenige von unseren Zuhörern, Entschuldigung Basti, der jetzt keinen Virenscanner benutzt auf dem Windows-Rechner, auf seinem Windows-Rechner, der kann uns ja einen Kommentar hinterlassen.
Also, ich fange noch mal an. Einen vernünftigen.
Ich baue übrigens die meine Kreuzfahrt-Taste noch demnächst um, dass ich eine für mich habe und eine, mit der ich einfach Bastian muten kann.
Gut, machen wir mit dem nächsten Thema weiter.
Nein, Spaß, jetzt erzähl es.
Ich fange jetzt nicht nochmal an.
Ich esse einen Muffin in der Zeit.
Ich komme sowieso nicht dazu, es zu beenden.
Genau, komm, wir essen mal alle einen Muffin.
Ja, alle nicht.
Also außer Basti
jetzt mal.
Vielen Dank.
Und, soll ich dir so einen da drauf tun?
Ja, ganz großen. Nee, ja doch. Bastian, du warst dabei, du rätst den geneigten Windows-Usern, einen Virenscanner und ein Malware-Programm zu installieren.
So, User, ihr wisst jetzt, also alle, die zuhören, kennen jetzt den Unhöflichkeitsgrad meiner anderen beiden Kollegen. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, einmal durchweg zu sagen, was ich sagen wollte.
Vergiss nicht die Taste, Thorsten, beim Essen.
Es ist einen vernünftigen Virenscanner installieren, vernünftiges Malware-Tool zu installieren und vielleicht einfach mal einmal im Monat oder alle zwei Monate sein Passwort zu resetten bei den entsprechenden Seiten, wo er häufiger aktiv ist und einfach zu sagen, Passwort reset und neues Passwort einzugeben, dass man sein Passwort nicht einmal eingibt und ewig beibehält. Weil die Illusion, dass ich mich immer komplett überall schützen kann und irgendwo jemals die Chance besteht, dass mir ein Passwort geklaut wird, ist, glaube ich, eine Illusion, die ziemlich naive Menschen haben.
Fertig? Also,
fertig?
Noch als Ergänzung. Die Standardempfehlung ist ja an der Stelle auch immer zu sagen, man nimmt verschiedene Passwörter für verschiedene Dienste. Das hättest du vielleicht noch erwähnen können. Und du hättest vielleicht noch sagen können, dass die Leute auf ihren Windows-Rechnern oder wo auch oder auch anderen Systemen auch regelmäßig Betriebssystem-Updates einspielen. Das ist nämlich auch eine sehr wichtige Sache.
Also gehe ich mal davon aus, dass ihr Apple-User seid und ihr Apple-Jünger genug seid zu sagen, ihr werdet niemals irgendwo ausspioniert werden können.
Überhaupt nicht. Da geht es doch gar nicht drum.
Ihr seid
darum, dass wir jetzt nicht so ohne weiteres irgendein Virus uns einfangen oder so.
Ja, das ist auch Viren haben ihren Stolz.
Ja, ist schon recht. Deswegen hattest du auch noch keinen.
Genau.
Nein, aber sein Passwort jeden Monat zu, also ich habe ungefähr 30, 40, 50 Seiten, wo ich mein Passwort drin habe. Wenn ich das jeden Monat ändere, dann komme ich ja aus dem Passwort ändern gar nicht mehr raus.
Also das finde ich auch utopisch. Auch alle zwei Monate.
Also ich
meine, aber wie oft machst du das denn? Machst du es jedes Jahr?
Ich ändere meine Passwörter schon. Jetzt nicht unbedingt jeden Monat, aber häufiger.
Ich wusste es dann auch irgendwann eins nicht mehr.
Und hast du denn ein Passwort-Safe, wo die alle eingibst? Also managst du die irgendwie?
Nee, ich habe ein
System
für mich relativ einfaches System, was aber jetzt nicht unbedingt für einen Außenstehenden zu durchschauen ist.
Und das ist jetzt pro Seite immer wieder anders?
Genau.
Und das leitet sich dann an der Seite ab?
Genau.
Aber spätestens, quasi. Wenn ich zwei von deinen Passwörtern wüsste.
Mit der entsprechenden Seite.
Dann wüsste ich auch das dritte.
Glaube ich nicht.
Erste Buchstabe der Domain, letzte Buchstabe der Domain, Ausrufezeichen, irgendwas, was gerade nicht.
Ja, halt noch.
Also jetzt kennt er mein System.
Ne?
Jetzt kennt er mein System, aber nein. Was macht ihr denn schon hier?
Ja, können wir uns direkt bedanken für die leckeren Muffins.
Ich hoffe, wir kriegen das wieder.
Hallo! Die sind so lecker, vielen Dank. Hallo.
Du bist so früh.
Thorsten, du musst die Taste benutzen, wenn du so.
Warum? Ich hab jetzt was gesagt, das war doch jetzt.
Mit vollem Mund spricht man nicht.
Ich bin jetzt das wäre eine schlechte Idee, dass wir jetzt alle essen.
Ich dachte, Basti würde länger
auch, aber weil wir dann gegessen haben, hat er sich kurz gefasst, damit er auch endlich essen kann.
Damit ich einmal ausreden konnte. Ich werde ja sonst immer von euch beiden Apple-Bullies unterbrochen.
Er hat ja mit Apple nichts zu tun. Ich habe ja auch einen Windows-Rechner, auf dem ich einen Virenscanner laufen habe und auf dem ich Updates einspiele.
Hat jemand von euch überhaupt mal ein vernünftiges Malware-Tool benutzt?
Nee.
Habe noch nie vernünftige Malware gehabt, von daher.
So. Aber bist du noch nie ein irgendwo, okay, du hast den Fall nicht, dich fragt keiner um Hilfe, aber wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, mein Rechner funktioniert nicht richtig und du sollst doch mal zur Hilfe kommen und du kommst dahin und es öffnet sich der Browser und du siehst oben dreimal Ask Toolbar oder ähnliches.
Das ist
unten, unten neben der Uhrzeit siehst du 20 Symbole aufpoppen, wo gleichzeitig cool. Zone-Alarm und der Regenschirm auf ist und noch ein Kaspersky und da lohnt es sich halt schon mal sowas drüber laufen zu lassen und zu gucken, was findet er denn sonst noch so auf der Platte?
Also was ich dann mache, wenn ich sowas sehe, dann stehe ich auf, schüttel einfach nur einmal den Kopf, sage keinen Ton und gehe.
Und ich nehme die CT von der CT die CD mit und boote dann von der und das ist dann auch weiter auf.
Das ist meistens so verbunden mit der Frage, mein Internet ist so langsam. Warum kannst du mir mal sagen, woran das liegt? Und ja.
Aber ich habe auch schon mal so Leute gefragt, die wirklich diese ganzen Leisten oben im Browser drin hatten, wahrscheinlich vermutlich auch noch im Internet Explorer, ob die das nicht stört, man könnte ja mal ein paar davon wegmachen. Nö, ach nö, das ist schon in Ordnung.
Ich glaube, die benutzen es dann sogar teilweise, ne?
Ja, man kann ja auch darüber Google suchen oder sonst irgendwas. Ask oder ich weiß nicht, wie die alle heißen.
Ja, die Ask-Toolbar, die ist ja in jedem Java-Update immer wieder abgefragt.
Das nervt ja auch wirklich, ne?
Die, generell, also weil sowas habe ich halt auf dem Mac auch noch nicht gesehen, dass da irgendein Scheiß standardmäßig angeklickt ist und du dir dann, da musst du übrigens, hast du, gut. Nein, du hast nicht. Serviette Mund abputzen ist sehr laut, haben wir gerade festgestellt.
Ich habe, also bei mir ist es, also ich benutze schon einen Passwortmanager und bis vor einiger Zeit habe ich den auch immer manuell synchronisiert, also unter den iPad, iPhone und ja, halt Desktop quasi. Und jetzt bin ich aber dazu übergegangen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber es ist halt wie oft sehr angenehm, das halt über die iCloud synchronisieren zu lassen. Also spätestens jetzt, wenn die NSA versucht, da dran zu kommen und da über...
Also eine zentrale Stelle, wo sie gleich alle kriegt.
Genau.
Aber die gab es ja vorher auch schon, das war vorher dein Rechner. Also von dem her...
Gut, aber jetzt liegt es halt direkt in Amerika vor deren Füßen, wo genau, alle
jetzt haben sie, jetzt haben sie es direkt da vor sich liegen. Jetzt
sie müssen sie...
Aber da gab es ja auch gerade von Apple das Statement, dass sie nicht mit der NSA zusammenarbeiten und naja.
Gut, aber wenn
gut, sie letztlich dazu jeder.
Verpflichtet ja, werden.
Ja, aber sie würden eben, ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres still und heimlich alles, naja. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, sagen wir jetzt mal, dass man schon mal, selbst das sicherste Kennwort ist in dem Moment halt nicht mehr sicher, wo es dir einer klauen kann. Und einfach dieses, ob das wirklich jedem bewusst ist, dass wenn er im Internetcafé auf einer nicht SSL-geschützten Seite irgendwas macht oder eben ne, irgendwo im öffentlichen ja. WLAN, irgendwo in einer Hotel-WLAN, wo auch immer, irgendwo was eingibt, dass das halt im Prinzip relativ wahrscheinlich ist, dass das irgendein böser Mensch mitlesen könnte, wenn er möchte.
Also ich denke jetzt immer bei meinem iPhone, dass es eigentlich keine Gefahr ist, wenn ich mich genau, da einlogge.
Es gibt ja, es gibt halt einfach nur eben die paar Sachen, wo du drauf achten musst, dass du halt eben wirklich bei deinem iPhone das Häkchen machst, SSL verwenden.
Für Mails.
Für Mails, genau. Mhm. Dass du, wenn du dich auf irgendwelchen Webseiten einloggst, dass du halt immer schaust, ist das wirklich eine geschützte Verbindung oder nicht. Na, das sind so eigentlich echt Kleinigkeiten nur, aber da selbst muss man,
SSL ist ja keine Sicherheit.
Dann. Doch, sicher ist SSL-Sicherheit. Also SSL-Zertifikate haben ja grundsätzlich zwei Funktionen. Das eine, das ist halt für irgendwelche Online-Shops eigentlich eher wichtig. Das sind dann diese Klasse 2 Zertifikate, Fragezeichen. Das sind halt eher so die, wo du wirklich weißt, mit wem du es zu tun hast. Das heißt, da hat einer, da birgt einer für, nämlich der Aussteller des Zertifikats, dass derjenige, mit dem ich da gerade mein Geschäft mache, dass es den wirklich gibt. Das sieht halt in der Regel so aus, dass wenn du so ein Zertifikat beantragst, du halt irgendwie eine Personalausweiskopie, Handelsgewerbe, also Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung hinschicken muss, dann rufen die dich an, verifizieren, ob da wirklich auf der Telefonnummer irgendwie fragen noch ein paar Daten ab und sowas und dann kriegst du das Zertifikat. Das heißt, wenn du auf so einer Seite bist, dann kannst du auch sicher sein, okay, das ist jetzt hier wirklich der Max Mustermann, mit dem ich jetzt mein Geschäft mache. Wenn ich dem jetzt 10.000 Euro im Vorfeld überweise, dann weiß ich wenigstens, wen ich nachher vor Gericht ziehen muss, wenn ich für die 10.000 Euro nichts bekomme. Das ist halt das, was die meisten auch nur mit dem SSL-Zertifikat verbinden. Aber was ja auch dazu kommt, ist, dass nur eine Verbindung, die über SSL aufgebaut wird, verschlüsselt ist. Nämlich End-to-End. Ne, über hier ganz normal asymmetrische Verschlüsselung. Und ja, von dem her ist ja selbst, wenn du so ein in Anführungszeichen unsicheres Zertifikat hast, weil es eben selbst signiert ist. Also das ist ja so, dass im Browser mehrere Root-Zertifikate hinterlegt sind oder im Betriebssystem und eben nur wenn ein die Rülps-Taste und nur wenn jetzt ein Zertifikat von einem dieser Root-Zertifikate signiert ist, gilt das ja als vertrauenswürdig. Und der geneigte Anwender wird vielleicht eher sein Passwort in der Seite eingeben, wo gar nichts steht, als wenn da steht, Achtung, du betrittst gerade eine unsichere Internetseite. Das finde ich nämlich auch
verwirrend.
So blöd an dieser Standardeinstellung im Browser eben, dass er dich warnt, wenn du eine verschlüsselte Verbindung aufbaust, dich aber nicht warnt, also die jetzt nicht von einer vertrauenswürdigen Stelle in Anführungszeichen signiert wurde, dich aber nicht warnt, wenn du irgendwo gerade dein Passwort irgendwo so eintippst. Früher war das mal so. Da hat er jedes Mal, wenn du hier in irgendwelchen Webseiten was eingegeben hast, hat er gesagt, Achtung hier, du überträgst gerade Daten, bla. Oder ist das immer noch?
Weiß ich nicht. Also glaube ich nicht.
Glaube nämlich auch nicht mehr, ne?
Aber es wird ja auch nerven. Andererseits finde ich, machen die meisten Browser, stellen es ja doch relativ gut jetzt mittlerweile da, indem sie oben irgendwas Grünes einblenden oder ein Schloss oder sonst irgendwann, damit man sieht, dass man auf einer sicheren Seite ist.
Genau, aber eben wenn, ja, das ist jetzt aber eine Seite, die eben nur deswegen als sicher gilt, weil das ein bestimmtes Zertifikat ist. Hingegen, wenn ich jetzt ein unsicheres,
dann hast du es oben rot.
Dann ist es oben rot.
Ja, und das obwohl du eigentlich verschlüsselt hast.
Genau.
Das also, ja, alles umgenommen, aber hätte man vor 2 Jahren den Leuten erzählt, dass Sicherheitslücken in Code und in Geräte eingebaut wurden und dass Sicherheitslücken in Zertifikate eingebaut wurden, hätte auch jeder gesagt, nein, das ist unmöglich und nein, das ist alles sicher. Ich glaube halt zu sagen, das ist eine absolut sichere Methode, die nicht abhörsicher ist, ist ein schöner Gedanke, aber eine Illusion mittlerweile.
Nein, man muss ja aber auch den Feind dann da an der Stelle sehen. Also vor wem willst du dich schützen? Wenn es jetzt darum geht, sich vor dem größten Geheimdienst der Welt zu schützen oder auch einem kleinen Geheimdienst wie unserem, die trotzdem relativ viel Geld auf das Problem schmeißen können, gebe ich dir recht, die werden mit Sicherheit auch sowas knacken können. Aber einfach der böse Mensch neben dir, der dir Viagra-Pillen verkaufen will, der wird nicht in der Lage sein, diese Verbindung zu stören.
Es ist doch immer ein ganz schöner Vergleich, wenn man das mit seinem Haus, mit seiner Wohnung, wie auch immer, vergleicht. Wenn du aus der Haustür rausgehst, dann schließt du auch vermutlich zweimal die Haustür ab, wenn keiner zu Hause ist. Wohl wissend, dass wenn jetzt einer mit einem riesen Brecheisen kommt oder ich weiß nicht was für einen Vorschlaghammer oder spezielles Werkzeug, wie einer das benutzt, der hier Türen beruflich öffnet, dass der trotzdem reinkommt. Also es ist ja so eine Art Schutz, der ist jetzt zu Hause, du weißt ja auch, es kann jemand reinkommen, aber verhältnismäßig, mit bestimmt verhältnismäßigen Mitteln hast du dich halt jetzt dagegen geschützt. Und so ist es ja da auch. Also man zieht halt ein paar Mauern hoch, die man verhältnismäßig gut hochziehen kann und die meisten abwehren. Und gegen den, also die hundertprozentige Sicherheit, die gibt's eben nicht.
Genau.
Die gibt's zu Hause nicht.
Das ist die Illusion.
Die gibt's nicht, ja, genau. Aber
du musst
ja trotzdem keinen Grund, jetzt die Tür offen stehen zu lassen.
Nein, da geht's auch gar nicht darum, die Tür offen stehen zu lassen.
Aber nichts anderes machst du. Wenn du dein Passwort so eingibst, dass es jeder mitlesen kann, dann machst du ja quasi gar nichts. Und das ist vergleichbar mit, ich schließe die Haustür zu Hause nicht ab.
Ich denke nur, man sollte generell in der heutigen Zeit gibt es noch viel, viele andere Dinge, auf die man achten sollte. Sobald man seine Kontodaten irgendwo online hinterlegt hat oder Kreditkarteninformationen oder was auch immer, ist es einfach notwendig, sein Konto zwischendurch immer wieder zu überprüfen, sämtliche Buchungen zu überprüfen, ob die alle korrekt waren, ob da nicht irgendwas fehlerhaft abgebucht wurde, also beziehungsweise abgebucht wurde, was nicht von mir kam, zwischendurch mal die Kennwörter zu ändern.
Aber findest du das nicht auch manchmal schwierig? Ich habe das so oft, dass ich immer denke, was hast du denn da schon wieder bestellt? Und dann fällt es mir dann irgendwann wieder ein.
Was ist denn das hier wieder? 3000 Euro im Apple Store. Ach ja.
Das warst du nicht.
Das habe ich auch. Ja, aber du hast ja mittlerweile, ich meine, bei uns ist das jetzt so, dass wir das relativ schnell merken. Aber gerade so diese ganzen Phishing-Versuche oder ähnliches, die sind halt mittlerweile so gut geworden, dass du, wenn du da nicht weißt, dass man relativ leicht auf sowas reinfallen kann, mittlerweile halt echt große Probleme kriegst. Wenn jetzt allein was ich in letzter Zeit bekommen habe, ich habe eine E-Mail bekommen, die sah hundertprozentig ganz offiziell nach einer Seite vom Apple Store aus. Also stand auch wirklich hier.
Aber haben sie den Falschen geschickt?
Das ist, hab ich auch gesagt, ich kauf ja da nicht. Das kann nicht an mich gerichtet sein. Das war hier von, die Adresse war, store.apple.com oder so, irgendwie so. Alles hochoffiziell hier von Apple und ich hätte ja mein Passwort zurückgesetzt. Und dass ich das jetzt hier irgendwie, wenn ich das nicht gemacht hätte, war da ein Link, dass ich verifizieren könnte, dass das nicht von mir zurückgesetzt wurde.
Ach so. Okay, weil das ist ja meistens nicht so, ne?
Genau. Und da habe ich, hab ich zuerst so gesagt, wenn ich mein Passwort zurückgesetzt hätte, hätte die E-Mail, glaube ich, nicht so ausgesehen. B, habe ich niemals mein Passwort zurückgesetzt und habe dann halt auch nochmal genauer gecheckt und beziehungsweise, ich hätte das zuerst noch auf meinem Handy gesehen mit dieser, mit der GMX App. Da sah das halt ganz normal, ganz offiziell aus. Dann habe ich aber zu Hause auf meinem Rechner, habe ich die gleiche E-Mail nochmal aufgemacht. Das war dann mit dem Mail von Windows und der hat dann schon
direkt... Was hat denn Windows für Mail? Outlook Express?
Oder Outlook Express gibt es schon lange nicht mehr.
Ach so.
Das ist... mittlerweile heißt das Windows Mail.
Oh, heißt das jetzt auch Mail-App, okay.
Und der hat dann sofort gesagt, da stand dann halt in Klammern so ein Disarmed davor. Und dann halt die E-Mail und dann hast du halt gesehen, dass da sich eigentlich eine ganz andere Seite hinter
verbarg. Du kannst auch, auf dem iPhone kannst du auch lange auf den Link draufklicken. Dann öffnet dir wie so ein kleines Menü von unten, wo du eben auch genau sehen kannst, wo der dich hinleiten will. Mhm. Wo du dann sehen kannst, die URL ist ja gar nicht von Apple.
Das war da halt, dass das der also dieses Windows Mail hat dann halt auch so angezeigt, der versucht einen auf eine andere Seite, die nicht der Seite entspricht, hinzuleiten.
Ja, ist meine, schon gemein.
Da ist jetzt in dem Fall, hätte sagen wir jetzt irgendein User, der da nicht so mehr drüber nachgedacht hätte, der hätte das vielleicht auf seinem Handy gesehen und aufgerufen oder was weiß ich, irgendwie seine Webmail geöffnet, wo es auch nicht angezeigt wird und aufgerufen und letztens hat eine Arbeitskollegin das gleiche gehabt mit Amazon. Da hieß es hier Amazon, bei einer Amazon-Bestellung wäre was schiefgelaufen und sie müsste das doch prüfen. Und ist dann auch auf seine Phishing-Seite gekommen, wo rundrum, das sah alles hundertprozentig aus wie Amazon. Du konntest auch auf sämtliche Bilder und sowas ähnliches klicken.
Ja.
Und du bist immer auf der Amazon-Seite gelandet. Nur das Eingabefeld für die Benutzerinformationen, das war nicht Amazon. Alles andere war, auch wenn du draufgeklickt hast, bist du auf der Amazon-Seite gelandet.
Und ja gut, du könntest einfach vorhin verlinkt haben.
Ja, die haben mit so einem, ich weiß nicht, wie das Tool heißt, du kannst ja so die ersten drei Ebenen irgendwie von so einer Seite alle runterholen von so einem Webserver. Keine Ahnung. Und das dann halt so nachgebaut, sag ich mal, beziehungsweise verändert. Und deswegen sah es am Anfang alles so aus, als wäre es original Amazon. Also alleine dadurch ist halt, du musst mittlerweile so stark aufpassen und überall so vorsichtig sein, dass das, dass wie gesagt, Sicherheit im Internet meiner Meinung nach eine Illusion ist.
Ja, Illusion. Ja,
aber schon, das eine aber hat ja immer noch nichts was mit dem dafür anderen zu tun.
Zum Beispiel habe ich ja mein OwnCloud letztens neu installiert und hatte ich ja, glaube ich, schon mal hier erzählt, dass ich das ja auf so einem 1&1 Webserver gemacht habe, der halt kein SSL hat. Beziehungsweise Thorsten hatte mir dann ja gesagt, es gibt ja diesen, bei 1&1 gibt es halt so eine Möglichkeit über Kundenserver, SSL-Kundenserver, dann doch irgendwie so eine Art Umleitung auf zu machen auf die eigene Domain, wo dann eben ein SSL-Zertifikat hinterlegt ist. Und das habe ich ja jetzt auch, oder das nutze ich jetzt auch, um auf dieses OwnCloud zuzugreifen. Quasi mit dem Vorteil, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, wie Thorsten das vorhin sagte, ich irgendwo ein fremdes WLAN nutze, habe ich halt einen verschlüsselten Kanal, wo eben meine Daten mit ausgetauscht werden.
Warum komme ich denn jetzt? Achso, ich muss den HTTPS aufrufen, ne?
Und es war hier auch irgendwie gar nicht so einfach, das dementsprechend hinzukriegen, weil durch diese Umleitung lief das erst nicht, aber aufgrund von einem Eintrag in einem Forum nochmal drei Zeilen in der Config ergänzt, hat es dann doch funktioniert.
Hier, dein Assistent hat das gerade mal für dich aufgerufen.
Danke sehr.
Denn das ist ja das SSL ist halt einfach grundsätzlich so ein bisschen kaputt. Also zum einen diese Geschichte mit dem, eine verschlüsselte Verbindung, die aber nicht signiert ist, wird als super Alarm angezeigt, aber eigentlich könnte da, oder wird es mittlerweile gelb angezeigt, aber dann, der Standard müsste ja rot sein. Aber
du musst ja auf jeden Fall diese Ausnahme
machen. Du musst auf jeden Fall, genau,
hinzufügen oder wie auch
normal, immer. Aber es ist ja so einfach, dich einfach auf eine gar nicht geschützte Seite zu lenken, um deine Daten abzusniffen. Das machen die ja eben auch. Mhm. Also die Tatsache, dass jetzt da ein nicht sicheres SSL-Zertifikat ist, macht die Seite an sich nicht unsicherer. Und ja, ich habe ja bei mir eben anders als Mario, du hast ja deine deine Web-Sachen da bei 1&1 ist es, glaube ich, noch, ne?
Ja.
Und ich habe ja schon, also früher war das ja mein eigener Server, mittlerweile bin ich einfach nur noch beim Bekannten, wo ich ihm mal zwischendurch dann so ein paar Sachen noch administriere und sowas. Bin ich jetzt ja einfach als quasi Untermieter mit drauf, aber habe da trotzdem eigentlich noch den kompletten Root-Zugriff und mache da alles und tue alles. Und habe da eben dann auch, also auch die Nordic Talking-Seite und sowas, das ist alles eben auf diesem Server drauf. Und da habe ich mich dann jetzt eben auch mal etwas länger noch mit diesem Problem beschäftigt, wie ich da gerne einen SSL-Zertifikat reinbekomme und im Idealfall dann halt auch eins, was nicht anmeckert, dass es unsicher wäre.
Für OwnCloud auch?
Für alles.
Oder für alles?
Also, ja. Das Problem ist, und das ist auch wieder, warum, ich weiß halt jetzt auch technisch nicht genug, warum das so ist, aber es ist jedenfalls so, dass ein SSL-Zertifikat immer dediziert für eine IP-Adresse ist. Das heißt, wenn du jetzt klassisch, so IPv4-Namespace ist ja auch so ein bisschen problematisch, deswegen hat so ein Server in der Regel auch nicht unbedingt jetzt für jede Internetseite, die da drauf ist, eine eigene IP-Adresse, sondern das ist dann einfach so Namebased Virtual Hosts. Das heißt, es sind 5 oder 50 oder wie viel auch immer Domains auf diesem Server drauf, die alle auf die gleiche IP zeigen. Und über einen Zusatz im HTTP-Protokoll entscheidet einfach der Webserver, okay, das ist jetzt hier die IP, die gerade angesurft wird, ist zwar meine Standard-IP, aber der will scheinbar die Savato.de sehen. Also zeige ich ihm jetzt die Savato.de. Und ein anderer, der dann aber zwar die gleiche IP, aber mit einem Hostnamen aufruft, kriegt dann eben die andere Seite angezeigt. Und das funktioniert aber eben dass einfach die entsprechende Seite geladen wird, wunderbar, aber die SSL-Zertifikate sind nach wie vor immer 1:1 mit einer IP direkt verknüpft. Und das ist halt eben blöd, weil du kriegst dann
nämlich... Beziehen die sich nicht auf den Namen?
Die beziehen sich auf den Namen, aber du kannst serverseitig, kannst du in der Config das nur konfigurieren, dass du quasi ein Zertifikat pro IP hast und nicht ein Zertifikat pro Virtual Host. Was ich nicht so ganz verstehe, warum das so ist. Und das nervt halt auch. So. Und das ist halt das erste Problem. Jetzt müsste ich mir überlegen, was mache ich jetzt? Will ich jetzt die eine Seite mit einem schönen Zertifikat versehen oder die andere? Oder gönne ich mir 5 IPs extra, jede IP, also der, wo der Server jetzt steht, das ist bei Hetzner. Da kostet halt jede IP 1 € im Monat. Das heißt, dann bist du schon immer pro IP schon mal mit 12 € im Jahr nochmal zusätzlich dabei.
IP und, für das SSL kostet 1 €.
Ja, weil du brauchst ja dann eine zusätzliche IP für den Server.
Ach so, ja? Okay.
Und ja, ich habe mir jetzt eben eine eigene da mal gegönnt. Und jetzt muss ich mir überlegen, was schreibe ich in das Zertifikat quasi rein. Also zum einen, was kann man überhaupt für Zertifikate machen? Du kannst einmal dieses selbstsignierte, was halt quasi in jedem Browser als hier, Alarm, total unsicher. Mhm. Ist aber eigentlich immer noch, wie gesagt, viel, viel besser als keins zu haben. Aber wenn ich schon mal irgendwo beim Kunden von einem Rechner dort vor Ort irgendwie was aufrufe, weil also zum Beispiel, ich habe ja auch OwnCloud da drauf laufen und jetzt ist es halt so, dass du selber eine Datei einfach da brauchst. Und bevor du die jetzt über Dropbox irgendwie versuchst zu synken, weil Dropbox ist eh meistens deaktiviert, denkst du halt, alles klar, OwnCloud ist vielleicht eine gute Idee. Ja, habe ich aber das Problem, dass ich da oftmals in der Konfiguration vom Browser diesen Hinweis nicht wegklicken darf. Also dann ist einfach hier, nee, darf's nicht, weil ist eine unsichere Seite. Also hatte ich mal auch geschaut nach so Anbietern von freien Zertifikaten, weil jetzt da auch noch ein richtig echtes Zertifikat zu kaufen, war mir jetzt dann auch noch zu blöd. Und die eine Geschichte, die du mir gesagt hast, das war ja dieses CA-Cert.
Ja, weil ich das immer sehe, vom CCC, die nutzen das halt.
Genau.
Und dann habe ich gedacht, wenn die das nutzen,
ja.
Das ist bestimmt keine schlechte Referenz.
Ja, da ist halt eben der Nachteil, dass dieses Root-Zertifikat nicht im Browser standardmäßig installiert ist. Deswegen bringt es mir jetzt bei dieser Geschichte bei den Kunden überhaupt nichts. Mhm. Schläfst du oder? Nee. Okay. Es geht links rein, rechts raus. Das ist interessant. Bastian.
Das ist der Vorteil, wenn man davon ausgeht, dass man sowieso nicht sicher ist. Dann braucht man sich mit sowas nicht zu beschäftigen. Okay.
Genau, jedenfalls ist das so für meine privaten Zwecke jetzt schon ganz okay. Und der große Vorteil bei CA-Cert, also das ist einfach so, du schickst halt dein Zertifikat-Request hin und kriegst dann das Zertifikat zurück.
Und es kostet eben.
Und es kostet nichts, aber der große Vorteil ist, dass sie auch Wildchar-Domains erlauben. Durch diese Problematik, mit dass du ja nur, also durch die Problematik, dass ich halt ja nur eine IP habe, aber vielleicht mehrere Subdomains laufen lasse. Uncloud.meine-Domain und roundcube.meine-Domain und bla.meine-Domain. Da kann ich halt einfach ein Sternchen.meine-Domain-Zertifikat machen lassen.
Ach so, ja, das ist gut.
Und das funktioniert jetzt halt immer. Aber es bringt mir halt noch nichts für beim Kunden Uncloud aufrufen, weil dann kommt nach wie vor das gleiche Problem. Und dann habe ich nämlich aber noch eine Alternative gefunden dazu, die ich, also weil dieses CA-Cert-Zeug habe ich jetzt alles gemacht. Es funktioniert auch echt gut. Interessant ist, dass in dem Zertifikat nachher überhaupt keine persönlichen Daten von mir drinstehen, weil die sind ja alle nicht verifiziert. Das heißt, wenn jetzt da drin steht, das ist das Zertifikat von Thorsten Voss, weiß ja kein Mensch, ob das wirklich so ist. Deswegen steht es da nicht drin. Da steht wirklich nur drin, das ist für Stern.domain.de. Mhm. Na, das ist schon ganz cool. Aber es gibt eben auch noch einen alternativen Anbieter, der allerdings leider keine Sternchen-Domains unterstützt. Aber dafür, also es ist Start-SSL und dafür aber wohl in den Standard-Configs von den Betriebssystemen wohl vorhanden ist. Die bieten ja auch so ein kostenloses Zertifikat, aber eben nur für eine Domain. Das heißt, da könnte ich jetzt aber auch einfach, indem ich es mache, meine Domain slash OnCloud anstatt von OnCloud.meine-Domain. Also eigentlich geht das auch.
Wo ist denn jetzt der Haken? Also warum machen die das umsonst?
Die haben halt mehrere Stufen, die gehen halt davon aus, wenn du mehr brauchst, dann kaufst du was, also so ein Freemium-Modell.
Mhm.
Nein, einfach, weil das ist halt für Privatleute ausreichend, dieses Mini-Fuzzi-Ding da und ja.
Und da kommt halt dann, das kannst du halt überall nutzen, da kommt halt kein Zertifikat, muss erst hinzugefügt werden.
Genau, so sieht's aus.
Start.ssl?
Nee, startssl.com, glaube ich, ist das.
Okay.
Also das habe ich jetzt noch nicht probiert, das werde ich jetzt als nächstes probieren, aber eben dieses CA-Cert-Zeug funktioniert jetzt eigentlich ganz gut, aber eben...
Das ist schon eine gute Alternative.
Aber halt eben noch das Problem, dass da ich beim Kunden es nicht aufrufen kann und da bringt es mir eben gar nichts.
Und könntest du auch für alle deine Dienste dann 3-4 Stück davon ordern oder sagen die nach einem ist
Das weiß ich nicht, ob du jetzt nur eins oder mehrere bekommst. Jedenfalls habe ich ja eh nur eine IP und deswegen auch nur ein SSL-Zertifikat und deswegen hat sich das eh erledigt.
Ja, aber du hast ja gerade selber gesagt, wenn du jetzt die Domain.uncloud, Domain.blablabla, die könntest du ja alle einzeln den Zertifikat geben.
Dann brauche ich aber für jede einzelne IP-Adresse.
Achso, dann brauchst du die, okay.
Und da zahle ich mich ja dumm und dämlich dann. Also von daher werde ich jetzt wohl dazu übergehen, weil im Moment habe ich so, dass ich alles über Subdomains laufen lasse. Ich weiß auch nicht warum, ich finde es irgendwie schicker, weil ich dann auch ein bisschen flexibler bin, einfach mal, wenn ich jetzt eine neue Version installiere zum Beispiel, dann ändere ich einfach den Ordner auf dem Server, in den das Ganze zeigt und ändere das Ding um und muss jetzt nicht selber da mit Mod Rewrite und irgendwelchem Fu immer was machen, weil ich ja auch ein bisschen faul bin. Ja, aber das wird dann wohl die Alternative da jetzt werden, dass ich dann mir eins mal da und dann kann ich dir mal erzählen, wie das funktioniert.
Ja, genau. Bin mal gespannt.
So, Bastian. Übrigens, eine interessante
Kapitelmarke.
Ja, so genau. Und?
Falls wir zum neuen Thema kommen.
Ihr zwei erinnert mich die ganze Zeit an die Ice Climbers von den Smash Brothers. Weil ihr beide da mit euren Räuspertasten aneinander gefesselt seid. Finde ich lustig. Ice Climbers?
Ich kenne ihn nicht.
Ey.
Also ich kenne Smash Brothers, aber...
Ja, das sind nicht die Ice Climbers. Das sind diese zwei, die aber über so ein Seil zusammenhängen. Hast du nie Smash Brothers gespielt?
Doch, aber... Nein, die speziell erinnere ich mich jetzt nicht.
Ich bin froh, dass Basti das auch
hat. Jetzt habe ich sogar hier, jetzt versagt er sogar schon in seiner Paradedisziplin Games. Bastian, wo soll das mit dir enden? Naja. Möchte noch einen Muffin haben? Wir müssen alle wechseln.
Ich habe schon zwei. Ich esse nachher noch einen, die sind so lecker.
Ich werde gleich noch mal einen essen.
Wartest du, bist du wieder, ist was uninteressant. Also eigentlich kannst du ja permanent essen. Ja. Gut, dann um Bastian hier nicht ganz einschlafen zu lassen. Und zwar gibt es bald etwas. Ich habe gehofft, ich könnte es auch bis heute schon bekommen. Es ist quasi geordert, aber die Lieferung verzögert sich noch ein kleines bisschen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das gerne schon mal jetzt vorab zeigen, weil wir machen ja immer gerne auch wir warten ja nicht, bis wir es haben, sondern ich muss einmal gucken, ich kann diesen Link hier gerade so schlecht rauskopieren. Also, wir haben ja diverse Konsolen und selbst Bastian musste ja mittlerweile indirekt zugeben, indem er gesagt hat, wie gut doch der Controller von der PlayStation 4 ist, dass der Controller der PlayStation 3 ziemlich scheiße ist.
Das ist, ja? Ich habe nicht gesagt, dass er ziemlich scheiße ist. Ich habe gesagt, er war verbesserungswürdig.
Genau, also im Endeffekt, er war scheiße. Und da wurde ich vom Klaus auf etwas hingewiesen, was es wohl jetzt bald geben wird. Und zwar sprechen wir von dem Kronos Max. Den gab es wohl. Ha, Räuspertaste. Den gab es. Ach, jetzt drückt Mario immer mit, wenn ich huste. Dann ist er aber ganz still. Also den gab es wohl schon in einer älteren Version. Da war der wohl nicht ganz so gut, sage ich mal vorsichtig. Aber in der neuen Version ist er wohl einfach Hammer. Und ja, worum handelt es sich da eigentlich? Es ist ein kleines Device, was per USB an eine Spielekonsole angeschlossen wird. Und dann kann man quasi, hoffentlich hast du jetzt die Taste gedrückt, Mario. Hei, hei, hei.
Mir macht das richtig Spaß mit der Taste.
Ja. Also ich werde aber auch einen Spezialmix nachher rausmachen, wo alle, jeder, der drauf gedrückt hat, das wird dann quasi nur das, ne?
Für das Outro.
Genau. Vom Feinsten. Naja, jedenfalls also Gerät, USB an die Spielekonsole und dann kannst du andere Controller Cross-Bla für die Spielekonsole verwenden. Kennst du das schon? Warum hast du sowas dann nicht mal erzählt, dass du sowas kennst?
War für mich jetzt nicht so der Bullet Point, weil ich bis jetzt mit den Controllern, die ich, es ist immer, es stört mich nicht, wenn ich an der PlayStation 3 gespielt habe, danach einen Xbox-Controller in die Hand zu nehmen, danach einen PlayStation 4-Controller in die Hand zu nehmen. Jeder Controller hat so seine eigene Charakteristik und ich muss jetzt nicht unbedingt One Fits All haben. Deswegen war es für mich jetzt nicht so ein Riesen. Du weißt, dass ich das nicht gerückt halte, aber dass das hier immer doch gut ankam. Also
weiß ich.
Die war für mich jetzt nie so sowas, was ich haben musste. Ich kann verstehen, warum es vielleicht der eine oder andere haben möchte, um seinen PS4-Controller wirklich überall nutzen zu können. Aber
oder den Xbox-Controller. Also,
das ist vielleicht eine Motivation. Die andere könnte ja auch sein, wenn man ganz selten mal, also wenn man jetzt nicht so viel Controller hat und ganz selten mal Besuch da hat, die also mit ganz vielen dann das spielt, dass man sich dann denkt, komm, dann nehme ich irgendwelche anderen, anstatt dass ich mir die alle kaufe.
Was ich leider nicht weiß, ist, ob du damit einen Controller anschließen kannst oder sogar N Controller anschließen kannst. Ich fürchte fast, du kannst nur einen Controller anschließen, weil der Standard sieht vor, dass du ihn per USB auch anschließt. Sprich, der ist einfach nur so als Bridge zwischen dem USB-Controller PlayStation 4 und ne, bla. Wenn du jetzt einen Bluetooth-Controller verwenden möchtest, dann musst du dir noch einen kleinen USB-Bluetooth-Dongle da reinstecken. So ein Standard, das ist jetzt keiner speziell von denen, sondern einfach ein Standard-USB-Dongle, den du so kaufen kannst. Da gibt es eine Liste von kompatibler Hardware. Und dann musst du den halt noch dazu stecken und dann kannst du, wie gesagt, erst per Bluetooth deine Controller nutzen.
Was kostet der denn, der Stick?
Ja, gucke ich gleich mal einmal. Achso, kann ich hier gerade gucken. Der war, ja, der liegt bei 55 Euro.
Also im Prinzip, also dann fällt meine Motivation dafür schon mal weg. Weil wenn ich mir ein so ein Ding kaufe, kann ich mir auch einen
Controller kaufen. Ja gut, wenn du jetzt aber vier Konsolen hast,
kann ich wenigstens immer
einmal durchreichen. Dann hast du halt mit 50 Euro oder mit 55 Euro immerhin einen Controller für alle gekauft. Also ich denke auch Geld ist da nicht die Hauptmotivation, sondern eher das eine eben einfach mit seinem Lieblingscontroller.
Und das hast du jetzt bestellt?
Das ist bestellt, ja. Also ich,
wofür denn?
Damit ich endlich nicht mehr diesen schäbigen PlayStation 3 Controller nehmen muss. Ich spiele ja gerade noch aktuell auf der PlayStation 3.
Und dann willst du den mehr. PlayStation 4 Controller nutzen oder die Xbox?
Dann möchte ich wahrscheinlich den PlayStation 4 Controller da auch nutzen, ja.
Mhm. Spätestens ab dem 14. Februar.
Spätestens ab dem 14. Februar. 14. Februar. 14. Februar.
Left Behind.
Left Behind? Left Behind?
Left Behind. Story ach, DLC ach, zu ach, The Last of Us.
Ach so, ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Beziehungsweise auch so sind ja immer noch, bin ich ja nach wie vor immer wieder überrascht, wie gute Spiele da bei dem PlayStation Plus doch dabei sind.
Aber vor allen Dingen für die alte PlayStation.
Deswegen, ja, eben. Besonders deswegen halt, auch die Motivation, hier mein PlayStation
Metro 4 Last Light ist Februar dabei.
Auch nicht schlecht.
BioShock Infinite und Metro Last Light.
Aber auf der PlayStation 4 ist es so weniger, ne?
Auf der PlayStation 4 wäre es auch ein bisschen vermessen, gerade bei 5 Spielen, die es darauf gibt, eins umsonst haben zu wollen.
Ja, du kriegst halt momentan Indie-Games. Ich glaube, Don't Starve ist jetzt im kommenden...
Ist jetzt schon draußen.
Oder ist schon draußen.
Ja, hab ich auch runtergeladen.
Und die, das ist ja vorher Contrast und Resogun. Und ich denke
Resogun ist ein echt geiles Spiel. Also das...
Es ist wirklich gut gemacht, gut. Ja. Also ich denke mal, so in 3 bis 4 Monaten wirst du vielleicht damit rechnen können, dass dann mal Neck darauf... darüber erhältlich ist. Wenn du es überlegst, die Spiele kommen halt meistens ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, nachdem sie rausgekommen sind, so langsam mal da rein. Und,
ja, aber bei Blockbustern auch wesentlich länger und es sind ja auch nicht garantiert alle Spiele da. Also ich glaube,
obwohl Bioshock Infinite ist jetzt, das ist nicht viel älter.
Bist du sicher, dass Bioshock Infinite da reinkommt?
Es ist in den Bioshock Infinite ist 100%ig bestätigt.
Okay,
das kommt im Februar jetzt rein.
Okay.
In Amerika ist es sogar schon verfügbar und das ist ja in den Game of the Year 2013 Listings mit gewesen.
Ja,
also
klar.
Das ist, ich weiß nicht genau, wann es rauskam, aber nicht auf keinen Fall älter als ein Jahr.
Okay. Ja, das ist ja der Grund, warum ich auch gesagt habe, die PlayStation 3 noch nicht verschrotten oder verschenken oder verkaufen, Mario, sondern.
Nee, wir haben die jetzt letztens zum ersten Mal benutzt für eine Blu-ray, also als Blu-ray-Player unten.
Ja, gut, aber dafür ist sie eigentlich auch noch zu gut.
Es ist halt besonders,
wo du eine schnelle Internetverbindung hast.
Es ist halt besonders, wenn man zwischendurch, also wenn man sich zwischendurch mal bei Amazon oder sowas für 33 Euro oder für 40 Euro so ein PS Plus Jahresabo besorgt, also günstiger kommt man an so viele Blockbuster-Titel wirklich nicht ran. Das ist, das sind ja meistens Spiele, die noch irgendwo zwischen 20 und 30 Euro liegen.
Gut, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dann bald mit einem PlayStation 4-Konto. Höre ich mich eigentlich bei euch auf dem Headset normal an?
Ja.
Gut. Weil ich höre mich sonst immer wesentlich lauter und jetzt ist es irgendwie gerade ein bisschen leise.
Bei mir normal.
Sehr gut. Jedenfalls, genau. Also Hoffnung, PlayStation 4-Controller an der PlayStation 3 zu verwenden. Aber das Ding kann halt auch noch mehr, wenn du halt jetzt einen Xbox-Controller anschließen möchtest. Der ja, Xbox 360 kann ja noch kein Bluetooth, ist ja noch so ein eigenes proprietäres Zeug. Da kannst du dir dann diesen Wireless-Connector, der für den PC ist, quasi kaufen oder halt ein PlayStation oder halt ein Xbox kabelgebundenen Controller nehmen. Das Interessante ist ja, über das Play and Charge Kabel wird ja nur gecharged, nicht geplayed. Also daher brauchst du dann entweder wirklich einen kabelgebundenen oder diesen Wireless Empfänger, der kostet aber auch nur so 27 Euro oder sowas. Also auch die Variante mit dem Xbox 360 Controller PlayStation 3 zu spielen wäre wahrscheinlich auch toll. Es geht aber noch weiter. Du kannst dann nämlich auch eine Maus und eine Tastatur dran anschließen. Was ziemlich abgefahren ist, wobei das noch nicht so ganz, weil ich das noch nicht so ganz verstanden habe. Es gibt Videos, wo Leute damit Call of Duty spielen auf der PlayStation 4. Mal schauen, wenn das natürlich funktioniert, könnte das unsere Kill-Death-Ratio nochmal ein deutlich bisschen nach oben treiben. Ja, und den Fairness-Faktor deutlich nach unten, weswegen wir das natürlich nicht machen werden. Aber interessant finde ich es halt auf jeden Fall. Es gab vorher ja oftmals so gemoddete Geschichten, wo du eben so einen speziellen Controller umbauen lassen konntest, dass er dann eine von diesen Funktionen hatte. Und hier finde ich halt echt doch ziemlich genial, dass das so quasi alles geht. Ja, und es gibt noch eine Makro-Funktionalität für die Button-Smasher unter uns, wo du dann vielleicht auch so den einen oder anderen Super-Move ein bisschen einfacher performst als normal. Also auch da geht es natürlich in Richtung Cheaten, was wir nicht unterstützen können und auch nicht machen werden. Aber einfach nur, dass man vielleicht weiß, dass es sowas gibt und wenn man dann mal ein Prügelspiel gegen jemanden online spielt und sich wundert, dass er jedes Mal diese Combo perfekt hingekriegt hat,
Kronos-Max-Cheater.
Könnte das vielleicht auch ein Kronos-Max-Cheater sein, richtig. Wie gesagt, ich habe es mehr oder weniger bestellt, also mir wird eins zukommen, allerdings haben die im Moment Lieferengpässe, es gibt halt nur noch zu, ja so mit 20, 30 Euro Aufpreis, welche auf eBay und Co. Aber hier vom offiziellen also Game Freaks kann man ja auch ruhig nennen, ist halt der Kontributor, der Distributor in Deutschland hier. Und da wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis die wieder welche haben. Aber dann werde ich wohl bald auch eins bekommen. Und dann bin ich mal gespannt. So.
Wo wir gerade nur noch eine kurze Info noch zusätzlich, wo wir gerade beim Thema PlayStation Store und
soll ich eine Kapitelmarke vorher setzen?
Plus, ist nur eine kurze Info.
Dann setze ich da mal eine Kapitelmarke, weil das ist ja dieser eine kurze Beitrag, den du zu dieser heutigen Folge leistest. Den möchte ich doch nochmal speziell
hervorheben. Wir sind ja noch nicht beim Kennt ihr schon angekommen, ne?
Okay, also ich drücke jetzt. Bitteschön, Bastian.
Für die Final Fantasy Fans unter den Zuhörern und ich glaube, da wird vielleicht der eine oder andere dabei sein, denn Final Fantasy ist ja wirklich eine grandiose Spieleserie. In den kommenden Tagen, ich glaube, das geht noch bis Anfang Februar oder bis Mitte Februar, sind auf
Bastian!
Ja.
Lass dich nicht ärgern, ich wollte dich nur
gucken. Es ist,
also bei
immer das gleiche Bild.
Was wolltest du diesen Tausenden von Final Fantasy?
Die Final Fantasy Fans sollen mal in den PlayStation Store gucken, denn das ist momentan eine große Aktion, wo sämtliche, also eigentlich so ziemlich alle Teile, die da sind, 1, 2, 3, 4, 7, 8, alle möglichen Teile, 9, 13, zum halben Preis drin sind. Da kann man jetzt also mal so Final Fantasy 7 oder so für einen Fünfer kaufen. Das ist wirklich momentan sämtliche Final Fantasy Teile, die da irgendwie online erhältlich sind, mindestens zum halben Preis, wenn nicht sogar günstiger. Das nur nochmal zum PlayStation Store noch hinzugefügt. Beziehungsweise
welchen Teil kannst du denn empfehlen?
Final Fantasy 7, wer dieses Spiel nicht gespielt hat, hat was falsch gemacht. Also das ist
Mario? Wir haben was falsch gemacht.
Dramatisch gutes Spiel.
Hast Final Fantasy 7. Einen davon gespielt?
Ich habe mal eins auf dem PC gespielt.
Mal eine Final Demo Fantasy 7 ist der beste Teil überhaupt. Da habe ich damals auch auf dem PC gespielt.
Vielleicht war das sogar das. Aber ich habe es nicht zu Ende, habe es natürlich nicht zu Ende gespielt.
Und da braucht man.
Wenn du einen Hauptdarsteller, der Cloud hieß, mit einer richtig breiten Waffe hattest, wo man zwischendurch.
Hatte der, so und der hatte so gezackte Haare?
Gelbe Haare.
Ja, ja, dann habe ich das gespielt.
Das ist.
Habe ich mir am Erscheinungstag am PC gekauft.
Ein Meisterwerk der Spielegeschichte. Und okay. Wirklich auch überall das Beliebteste. Jeder wartet darauf, dass da nochmal eine HD-Version von rauskommt. Es gab mal ein Remake für die PSP, was dann irgendwie Final Fantasy Chronicles oder so hieß, ich weiß nicht mehr. Aber die kann man sich, wie gesagt, momentan für einen Fünfer da kaufen. Und alleine, um mittendrin mal das Chocobo Race zu machen, ist es.
Wie lange braucht man denn, um das Spiel durchzuspielen?
Das ist ganz stark davon abhängig, wie tief man einsteigen will. Also wenn man es einfach nur in einem Rutsch durchspielen will, würde ich aber schon damit rechnen, dass man mindestens 20, 25 Stunden braucht. Würde ich jetzt mal so tippen. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu schätzen, wenn man das gespielt hat, als man deutlich jünger war. Wo ja, man noch Problem. Nicht so auf die Zeit geachtet hat.
Und ist das denn egal, ob man jetzt schon mal was vorher aus der Serie
gespielt hat? Das kannst du spielen, ohne jemals ein Final Fantasy Spiel gespielt zu haben. Das ist komplett unabhängig davon. Und wirklich von der Story her, wie es erzählt wird, ein absolut super gutes Spiel. Kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Ist halt die typische JRPG-Steuerung, die man so von früher kennt. Wenn Kämpfe stattfinden, zoomt es einmal rein und stehen sich immer die eigenen Helden mit den Gegnern gegenüber und man hat so Attack-Timer, wann man attacken kann und
aber ist das, wie alt ist das Spiel dann jetzt, die 7?
Oh, das kam damals für die PlayStation 1. Also es ist schon ist wirklich
das, alt. Meinst du nicht, die Gefahr ist, wenn wir jetzt damit heute anfangen würden, dass wir sagen, oh, was ist das denn für ein altgebackener Kram, auch wenn das vielleicht früher.
Also das macht heute auf jeden Fall immer noch genauso viel Spaß. Natürlich ist es schöner, wenn jetzt irgendwann ein HD-Remake rauskommt, aber es macht auf jeden Fall heute auch noch Spaß. Mhm. Und es ist, würde ich jetzt mal tippen, okay, Final Fantasy X war auch extrem beliebt und da war auf der PlayStation 2 natürlich auch die Basis ein bisschen breiter. Aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Final Fantasy-Titel. Das ist Final Fantasy 7.
Von 97.
Das ist wirklich ein absolutes Top-Spiel. Mhm. Also wenn jemand mal reinschnuppern will in Final Fantasy, soll er sich das runterladen.
Mhm. Okay. Mario, nutzt du denn noch deinen Google-Kalender?
Ich nutze noch meinen Google-Kalender. Du sprichst darauf hin, dass ich hier was eingetragen habe, ein Thema, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen soll, wenn man seinen Google-Kalender benutzt. Das habe ich letztens gelesen, dass es da so eine Art Feature oder was. Ihr nutzt den nicht, Google-Kalender? Oh ne, ihr nutzt ja irgendwas anderes, ne?
Also privat nutze ich den iCloud-Kalender, selbstverständlich.
Mhm.
Lustige Geschichte da. Jetzt muss ich jetzt, das ist doof, dass da im Nebenraum gerade fein mithört. Ich hatte mal so einen gemeinsamen Kalender eingerichtet, weil ich eigentlich gedacht habe, ist ganz cool, also mit hier iCloud-Share und ne, dann trägt der eine da Termine ein und andere sieht die dann auch und so. Mhm.
Das mache ich dann mit dem Google-Kalender auch so.
Ja gut. Und dann hatte ich hier meine Zahn-OP da gehabt und habe dann so einen ganzen Wust an Terminen bekommen, den ich alle schön sauber direkt, ich brauche keinen Zettel, ich trage mir das direkt hier in meinen Kalender ein, ja. Habe natürlich nicht darauf geachtet, dass das jetzt der richtige Kalender ist, weil ich jetzt auch gedacht habe, ist jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn es in unser beider Kalender drin steht. Ja?
Okay.
Und irgendwann mache ich halt mal wieder mein iPhone an und gucke auf diese dieser Notification Screen, und da steht dann hier, wurde gelöscht, wurde gelöscht, wurde gelöscht, wurde gelöscht, wurde gelöscht. Ja, weil Termine waren ja nicht so wichtig. Waren ja meine Termine, mussten ja nicht in ihrem Kalender stehen. Und so waren meine gesamten Termine weg. Also
das kann mir jetzt bei dem Google-Kalender nicht passieren, weil ich ja da meinen eigenen habe und ich kann dann halt jemand anders mit einladen oder jemanden dafür freischalten, auf meinen Kalender zu gucken.
Ja gut, aber da geht es ja darum, da geht es ja nicht darum, da reinzugucken, sondern schon wirklich gemeinsam
Sachen gemeinsam zu bearbeiten. Dran
zu bearbeiten auch und sowas.
Okay,
ja, ne? Das ist und, was anderes. Aber das war halt ein bisschen, naja, das hat nicht so gut geklappt, aber und eben in der Firma haben wir ja leider Lotus Notes und deswegen ist eben da alles über
ja.
Lotus Notes, was ja dann aber auch zum iPhone und iPad hin einigermaßen funktioniert.
Ja, also wie gesagt, ich nutze den Google-Kalender und finde ihn auch sehr gut, bin zufrieden damit. Was ich eben jetzt gelesen habe und deswegen der Hinweis, dass es eben passieren kann, wenn man jetzt einen Termin vereinbart und man macht das über die Web-Oberfläche und man schreibt dann in diesen Termin eine E-Mail, eine andere Google-E-Mail-Adresse rein. Zum Beispiel erinnere mich dann dran, mit thorsten@googlemail.com zu reden. Dann kriegt der automatisch die Einladung dafür, ohne dass er letztendlich eingeladen ist. Nur weil er eben in dem Text oben drin steht. Das ist eben so ein kleines Risiko, je nachdem, was man jetzt da vereinbart, muss man halt ein bisschen aufpassen.
Reinschreibt hier den Vollidioten Thorsten@google.com anrufen.
Genau, das wäre ja nicht ganz so schlimm.
Ja.
Aber es gibt immer andere Beispiele. Deswegen an der Stelle ein bisschen aufpassen, welche E-Mail-Adressen man in seinen Google-Kalender oben reinschreibt. Könnten unabsichtlich weitergeleitet werden.
Aber du ziehst keinerlei Konsequenzen daraus?
Nö, ich benutze das ja so auch nicht. Also,
okay. Du könntest ja, wenn du jetzt dieses OnCloud am Laufen hast, könntest du ja mal versuchen, deine Termine dahin umzustellen, weil du willst ja für den Fall, dass Apple mal das Geschäftsmodell ändert, nicht bei Apple unabhängig festhängen. Bleiben. Und deswegen genau. Bist du bei Google.
Genau.
Ja, ja.
Das klappt auf jeden Fall plattformübergreifend.
Ja, nee, die sind ja auch bekannt dafür, dass sie eigentlich niemals irgendwas abschalten oder so.
Ja, ich glaube nicht, dass sie den Kalender so schnell abschalten werden. Genauso wie E-Mail und sonst irgendwas.
Kriegen sie bei den Kalender auch Informationen, um dir besser Werbung zuschicken zu können? Ja,
ich schreibe doch da alles rein. Das ganze Google Now und so weiter, alles lebt doch davon, dass du deine Sachen da einträgst. Die wissen doch genau, was ich mache, wo ich hinfahre, ob ich hier zu dir zum Podcasten fahre. Können Sie mir direkt Werbung schalten für Podcasten. Also gut, von dem Reader her hätte ich auch gedacht, da erfahren sie total viel über mich, weil die genau sehen, welche Sachen ich lese, welche ich intensiver lese und so weiter. Das haben sie abgeschaltet, aber wie du schon sagst, wenn sie das machen, stehen mir die Wege offen nach OnCloud, nach das, was ich.
Aber die würden dir ja genauso offen stehen, aber dann bist du eben nicht geräteübergreifend. Das ist das, was dich an der iCloud primär stört, oder?
Genau, das finde ich schon sehr praktisch.
Okay. Ja, wobei, also du kannst ja über die Webseite das mal, aber klar, ist natürlich dann nicht so. Ah, das hab ich zu früh losgelassen. Naja. Talking about Google, haben wir denn auch ein Thema zum Nest-Kauf? Oder sind wir dazu auch zu spät?
Ich weiß nicht, ob wir dazu zu spät für sind.
Ich fand es auf jeden Fall sehr schade, und weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich dieses, Nest, die Firma des iPod-Miterfinders, die als erstes nur ein intelligentes Thermostat entwickelt hatten, was dann quasi automatisch deine Heizung hoch und runter geregelt hat und wenn du zu Hause bist und nicht und hast du nicht gesehen und deswegen halt massiv Heizkosten sparen konnte, was aber nur für den amerikanischen Markt ausgelegt war und auch technisch bei uns nicht funktioniert. Jetzt habe ich mittendrin einmal die Räuspertaste gedrückt, Mist. Was halt eben bei uns gar nicht funktionieren kann, weil unsere Heizungen eben anders funktionieren. gibt es bei uns andere Automatisierungsansätze. Das sieht eben vor, dass du quasi direkt an der Heizung unten angeschlossen, also direkt an dem Heizkessel quasi steuerst. Was natürlich in unseren Setups hier nicht ganz so gut ist, weil du kannst jetzt ja nicht unbedingt die Heizung runterregeln, weil du nicht zu Hause bist, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst oder sowas. Und eben auch die Schnittstelle in Europa da ein bisschen komplexer ist irgendwie als in Amerika. Weil da gibt es wirklich nur 3-4 Modelle und die werden halt alle unterstützt. So. Genau, das war das erste Produkt, was sie rausgebracht haben. Wie gesagt, nur amerikanischer Markt. Naja, was aber schon trotzdem, was man eigentlich haben wollte als Nerd, weil es eigentlich ziemlich schön war. Oder als Apple-Nerd vor allen Dingen, weil es eben auch so ein bisschen eben, es war simpel, es war schick und es funktionierte einfach. Und du hast keine Ahnung gehabt, wie es funktionierte einfach. Und das nächste Produkt, was sie rausgebracht haben, war ein intelligenter Rauchmelder. Und den fand ich halt schon echt richtig nett. Und da hatte ich auch überlegt, mir den irgendwie aus Amerika zu importieren, weil es gab eine Variante, die auch per Batterien betrieben wurde, was ja dann eben funktioniert hätte. Ansonsten hätte es ja Probleme mit dem...
Was kann der dann? Der kann deinem iPhone dann Bescheid sagen, wenn es brennt?
Also genau, zum einen ist er natürlich ein klassischer Rauchmelder, der aber eben auch da wieder einfach ein bisschen weitergedacht ist, weil wer halt, also ich habe im Moment keine Rauchmelder hier, ich weiß nicht, hast du welche bei dir?
Klar.
Ja, also...
Muss man ja wohl haben, oder?
Vorbildlich, ja. Wenn irgendwann mal einer piept, wie lange brauchst du dann, bis du den gefunden hast, wo jetzt die Batterie gewechselt werden muss?
Weil die Batterie gewechselt werden muss?
Ja, dann fangen die an zu piepen zum Beispiel.
Ja, ja,
das
okay.
Ist ja so ein, so ein...
Also, ja...
Ne? Einfach so Sachen...
Also bei meiner Mutter zum Beispiel, die nervt mich ungefähr alle 3 Monate, weil sie meint, das Jahr wäre wieder vorbei, wo man die Batterie wechseln müsste. Also da muss quasi ständig die Batterie gewechselt werden, damit bloß nicht das Ding irgendwann von selber anfängt zu piepsen. Das könnte ja die Nachbarn stören oder sonst irgendwas.
Okay.
Also.
Ja, aber halt allein das macht er wohl ein bisschen cleverer.
Der sagt schon vorher Bescheid, wenn die Batterie leer
ist. Ja, und eben auch, das Ding spricht halt auch mit dir und piept nicht einfach nur und sowas und kann halt.
Ach so, ne, der sagt also, dann Batterie ist alle.
Ja, oder wie auch immer, ne? Und halt natürlich
aber
das Ganze dann auch vernetzt und er schickt dir Alarme aufs iDevice oder wo auch immer hin.
Ich wollte mal kurz ins Google-Doc.
Achso, ja, ja, ja. Ja, kannst du hier. Warte. Ich bin schon drin. Ne, jedenfalls, den fand ich schon echt schick und er hat noch eine weitere nette Funktionalität, dass er so als Nachtlicht fungiert automatisch. Sprich, Bewegungsmelder dran und wenn du dann einfach durchs Zimmer gehst, dann geht halt da an dem Teil so eine kleine Lampe an und hast dann eben so ein Nachtlicht auch automatisch dabei.
Und der ist per WLAN irgendwo integriert?
Ich meine, es wäre per WLAN gewesen, ja. Und eben, wie gesagt, es gibt eine Variante per Kabel und eine Variante per Batterie. Okay. Und die Kabelvariante funktioniert natürlich hier mit 220 Volt nicht, aber die andere Variante hätte wahrscheinlich funktioniert. Aber jetzt hat Google das Ding ja gekauft und das ist halt schon gerade so der Gipfel der Creepiness irgendwie. Dass also, jetzt ein Gerät mit Sensoren bei dir in der Wohnung hängt, was Google gehört.
Also ich glaube, wobei ich aber nicht glaube, dass die Firma nur gekauft haben, um jetzt wirklich in deine Wohnung reinzugucken und auch noch zu gucken, wann machst du die Heizung an und wann brennt es bei dir oder wie auch immer.
Genau, bei dem hat es gerade gebrannt. Dem schicken wir mal ein paar Werbungen.
Sondern ich glaube, dass die halt auch genauso wie die Roboterfirmen kaufen, genauso wie sie sich damit beschäftigen, Autos selbstständig fahren zu lassen, dass die halt so viel Geld haben, dass die gucken, wo sind Zukunftsmärkte, wo können wir irgendwie in den Markt eindringen zusätzlich neben unserer Werbung.
Aber ist denn irgendein anderes Geschäftsgebiet von Google mittlerweile mal gewinnbringend gewesen, außer Werbung schalten?
Ich denke mal, die Geschichte mit den Autos, die wird irgendwann gewinnbringend sein. Das ist bestimmt ein Riesenmarkt. Und ich glaube nicht, dass sie das machen, damit sie dir dann, wenn du zum Fenster rausguckst, dass du dir dann ständig Werbung einblenden können. Vielleicht auch. Aber ich denke mal, da geht es halt um mehr.
Ich finde halt, ich weiß, es ist ein bisschen abweichend von dem Thema jetzt, aber die Welt könnte so ein geiler Ort sein, wenn nicht so viel Schindluder mit so viel Technik betrieben würde. Es könnte so viele geile Erfindungen geben, dass alleine, was du jetzt hier kennst, wenn du einen Unfall mit Last, gibt es ja schon seit Ewigkeiten, wenn du einen Unfall mit einem BMW hast, dass sie den von extern starten können, dass du im Callcenter anrufen kannst und sagen kannst, ich habe hier einen Unfall gebaut und dann können die dein Auto starten. Oder nee, nicht wenn ein Unfall gebaut ist, wenn dein Auto irgendwie aus irgendeinem Grund nicht anspringt oder was auch immer, können die den ja remote starten oder können remote gucken, was stimmt mit dem Auto nicht, wenn du da eine Internetverbindung hast. Und auch mit diesen ganzen Google-Diensten oder mit diesen ganzen Vernetzungen von sämtlichen Geräten könnten so geile Dinge möglich sein. weil man ständig aufpassen muss, weil es halt viele Leute gibt, die damit nichts wirklich Gutes anstellen. Also das halt ständig so Grenzen, gegen die du reinläufst. Ansonsten könntest du halt mit Technik den Alltag schon extrem gut gestalten.
Ja, ist, bestes Beispiel Google Now. Google Now ist eigentlich Hammer. Er sagt dir, hey, ich weiß einfach, dass du gleich zum Thorsten fährst, woher auch immer ich das weiß, also, ne, und du wirst eine Viertelstunde länger brauchen, also so Sachen, dass einfach der Computer schon mehr über dein Leben weiß, als du ihm jemals gesagt hast, einfach weil er sich das so zusammensucht.
Genau.
Das ist ja eigentlich total geil und man möchte es ja lieben und sagt ja wow, ne, aber
Genau, man hätte halt gerne dieses nur den positiven Aspekt davon. Dass man wirklich sagen kann, das erfüllt genau das, was ich mir davon wünsche. Dafür wird es halt eher eingesetzt, dass du komplett gescannt wirst, dass sie dir schöne Werbung zustecken können.
Tja.
Was ich sowieso die schlimmste Idee überhaupt fand, dass die, ich weiß nicht, hat jemand von euch sich mal diesen Metro Future Store angeguckt oder mal davon gehört? Der in, wie hieß der Ort noch? Irgendwas mit R. Da gab es den mal, der hat halt so die Zukunft des Einkaufens zeigen wollen.
Alles ach
mit
so.
Alles mit
so ein
RFID-Chips und
ja, genau.
Dass du wirklich, du bist an so ein Regal rangegangen, hast gesagt, du machst heute Abend Fisch und dann schien so ein Licht auf die Weinsorten, die dazu passen würden und
die Kasse ist, da musst du mit dem Wagen
fährst nur mit dem Wagen dadurch, wird automatisch vom Konto abgebucht, muss nichts mehr machen und aber halt auch so jede Menge Werbetafeln, die, wenn du daran vorbeifährst, automatisch dein Konsumverhalten kennen und für dich die Werbung einblenden. So, ist jetzt auch nicht immer so ganz gut. Da kann dann auch mal was Negatives bei angezeigt werden. Ganz an, also nicht negative Werbung, sondern wo wir letztens sehr, sehr schmunzeln mussten. Wir haben einen Arbeitskollegen, der, sagen wir mal, gut im Futter steht. Und mit dem war ich letztens mittags essen und da hatten wir Glückskekse geholt. Und der war so richtig gut drauf an dem Tag, hat gesagt, mal gucken, was mir das Schicksal so bringt. Und macht diesen Glückskeks auf, dreht er auf und dann steht da drauf, gut gekaut ist halb verdaut. Das sehr, sehr geil. Der guckt so, okay, also den A-Punkt-Keks gekriegt. Also so generell halt, man möchte halt nicht immer unbedingt in der großen, breiten Masse dann Werbung, die für sie, für einen passt, vielleicht angezeigt bekommen.
Also ich finde das auch manchmal total nervig, wenn ich irgendwie mir schon längst was gekauft habe bei Amazon und dann kriege ich immer noch diese Werbung ständig irgendwo anders eingeblendet.
Wie gesagt, die Bestellbestätigung nach Google Mail schicken lassen.
Besser ist das, genau.
Dann kriegst du es vielleicht nicht mehr.
Ja, oder halt du auch so hirnrissig, du kaufst Karten bei Eventteam. Und dann kommt erstmal überall nur noch, erstmal ist es blöd, wenn du die
den
Rechner zusammen mit jemandem benutzt, den du vielleicht einlädst und der geht irgendwo ins Internet und kriegt ständig, genauso wie es bei mir ist, ich surfe auf irgendwelchen Gaming-Seiten und kriege da Werbung für Lösdau oder so angezeigt, wo ich
mir denke, im Club.
Da passt denn irgendwas nicht im Pferdezubehörladen.
Ach so, okay.
Wie gesagt,
eigenes Gerät hilft.
Das passt ja irgendwie nicht so ganz. Und genauso ist es halt blöd, wenn die Person dann an den Rechner geht und dann steht da hier Event-Team-Werbung und I see what you did there. Und zwar halt bei solchen Sachen, du kaufst jetzt nicht gleich direkt die nächsten Karten, weil du da Werbung siehst. Mhm. Besonders war da halt auch ständig Werbung für das Musical, wofür ich die Karten
genau gekauft habe. Genau das, ja, das ist ja
ich gesagt, dann so, die habe ich doch jetzt gerade hier, warum soll ich dann...
Ja, so richtig funktioniert das manchmal noch nicht alles.
Da müsste es noch so einen Klickbutton geben, das möchte ich jetzt nicht mehr sehen, oder?
Ja, das hast du ja immerhin bei Amazon, wenn du dir die Produktvorschläge, wenn die gezeigt werden, kannst du ja sagen, ausblenden habe ich schon.
Echt?
Genau, da hast du zum einen den Effekt, dass du nicht mehr genervt wirst damit und natürlich kriegen die noch mehr Infos zu dir, dass dich das Ding sogar wirklich interessiert hat, um dir beim nächsten Mal noch besser zu zeigen, was dich da interessieren könnte.
Na ja, gut. Wenn's mich wenigstens interessieren
würde. Es würde mir auch reichen, wenn einfach diese ganzen Werbeanbieter in ihren Ad-Blogs da einmal nur am Anfang sagen würden, okay, wir müssen halt hier eine Werbung schalten, aber dann gib uns vor, in welchen Bereichen wir die Werbung zeigen und da musst du mindestens zwei anklicken von mir aus oder so. Aber dass du zumindest selbst entscheiden kannst, wofür du Werbung siehst und wofür nicht. Dass du einfach sagen kannst, was weiß ich, für mich interessiert Technik und was auch immer. Und der Rest ist Könnt ihr dann bitte ausgeblendet lassen.
Ja, sie versuchen das ja einfach zu ermitteln, was dich denn wohl interessieren könnte. Ob das dich dann wirklich interessiert oder nicht, ist dann eine andere Sache. So. Aber ihr hattet jetzt euch das vorher noch nicht angeschaut und gedacht, wow, das will ich ja unbedingt irgendwann mal auch in meinem Zuhause haben, so ein Nest.
Nee.
Ja. Na, ich war da halt schon sehr heiß drauf. Naja. Hast du denn zum Thema G-Sync mitbekommen, Bastian? Da gab es nochmal einen Bericht auf verschiedenen Newsseiten. Da wird es wohl auch ein Kit zum selber Nachbauen für irgendwelche Asus-Monitore geben. Weil wir haben uns ja so ein bisschen über den Preis Gedanken gemacht, was denn wohl so etwas kosten wird. Und dieses DIY-Kit, dieses Nachrüst-Kit, kostet wohl $199. Was jetzt auf gut Deutsch vielleicht auch heißt, wenn das Ding irgendwo eingebaut ist, wird es vielleicht auch $100 bis $200 mehr kosten. Das ist schon ein recht stolzer Preis, finde ich.
Ja, $100 wäre schon die Schmerzgrenze, glaube ich. Für den Enthusiasten natürlich, dann der bezahlt das. Und das ist ja eigentlich auch nur für den Enthusiasten gedacht. Also einem normalen Otto-Normalverbraucher, der den zwischendurch mal zum Spielen einsetzt, dem ist das, glaube ich, relativ egal, ob er das hat oder nicht. Während der Enthusiast, der den letzten Frame sucht, dem sind dann auch die $100 da vielleicht egal.
Ja, $200 wären aber nochmal...
$200 finde ich zu teuer. Also $100 würde ich sagen, das ist noch, wenn jetzt zum Beispiel den BenQ-Monitor da nimmst, der momentan auf allen großen Gaming-Events eingesetzt wird, der $400, glaube ich, kostet. Wenn der jetzt danach dann $500 kostet, ich glaube, da kräht dann unter den entsprechenden Käufern kein Hahn nach. Aber $600, also die erste anderthalbfache, wäre dann schon krass.
Mhm. Na und wir hatten ja auch philosophiert, was wohl mit AMD in dieser Geschichte ist. Und da ist halt die Aussage, dass AMD da auch was machen möchte. Aber die setzen nicht auf irgendeinen Chip, der eingebaut wird, sondern wollen einfach über eine Erweiterung im DisplayPort-Standard das Ganze machen. Also das heißt, der neue DisplayPort-Standard, ähnlich wie HDMI 1.4, jetzt für 4K nötig ist und sowas, gibt es auch in diesem für DisplayPort immer wieder neue Spezifikationen und da ist der nächste wohl 1.3. Der wurde aber noch nicht verabschiedet. Das heißt, da wird noch fleißig diskutiert und da will AMD eben so eine Erweiterung reinbringen, die dann eben das auch machen kann.
Was ich da jetzt mal interessant finde, ob das dann im Nachhinein auch bei den Konsolen dazu kommt, denn man erinnert sich vielleicht noch an die PlayStation 3. Die konnte ja von vorne weg, als es rauskam, auch als die 3D-Blu-Rays dann rauskamen und es hieß, da braucht man unbedingt HDMI 1.4 für, ging es ja mit der PlayStation trotzdem, weil die das über ein Firmware-Update abgefangen hat. Ist jetzt die Frage, ob das, die haben ja auch AMD-Technik drin und seit wann das AMD schon plant, ob das vielleicht dann irgendwann für die Konsolen auch.
Ja, wobei Fernseher haben Fernseher haben natürlich kein DisplayPort.
Ja, nur wenn es da über den, das heißt ja, sie planen es jetzt da in dem Consumer-PC-Bereich über den DisplayPort. Das heißt ja nicht, dass sie es vielleicht auch woanders unterbringen können.
Gut, aber ich glaube, ja, HDMI wird nochmal wahrscheinlich schwerer werden. Naja, und ein Nebeneffekt von diesem G-Sync, den wir auch gar nicht beleuchtet hatten, wir haben ja nur darüber geredet, dass das Bild flüssiger und weniger ruckelnd aussieht und sowas, aber es führt wohl auch dazu, dass du einen geringeren Input-Lag haben kannst. Weil eben auch der Frame in dem Moment, wo er kommt, gezeichnet wird und nicht irgendwie noch durch wieder irgendwas bla, fu.
Was dann wieder ein signifikanter Vorteil in kompetitiven Multiplayer.
Was wieder für Gaming, für E-Sport auf jeden Fall sehr erstrebenswert ist.
Man muss sich ja mal vorstellen, wir hatten das ja letztes Mal kurz das Thema bei den StarCraft 2 Profispielern, die da 300 bis 400 APM haben und wirklich wild über die Tastatur fliegen, für die macht es was aus, ob sie 2 oder 3 Frames früher das Bild sehen, während für den geneigten Durchschnittsspieler das wahrscheinlich so gut wie kaum merklich ist. Aber auf dieser Profi-Ebene ist das, glaube ich, schon, macht das einen Unterschied.
Ja. Mario ist auch wieder wach.
Ich dachte, du setzt die Kapitelmarke.
So. Gesetzt.
Du bist Taxi gefahren, Thorsten.
Ich bin Taxi und es war fantastisch. Ich wusste aber nicht, dass ich da gerade, dass man zu der Zeit nicht mehr Taxi fahren durfte, beziehungsweise nicht so, wie ich es gemacht habe. Ich war in München und brauchte ein Taxi und habe dann mal geschaut, welche Taxinummer ich denn anrufen kann und habe dann 28 verschiedene Nummern gefunden und habe dann mich erinnert, dass es doch noch mal so eine fantastische App gab, die MyTaxi-App. Und die habe ich mir dann mal installiert und bin damit dann 4-5 Mal durch München gefahren. Und es war schon geil, wie gut das alles funktioniert hat.
Okay.
Na, es ist halt wirklich, du sagst, ich will ein Taxi haben. Dein iPhone weiß, wo du bist. Versucht dann daran, deine Adresse rauszufinden. Die stimmt dann unter Umständen nicht ganz. Mario, bist du mal so lieb und drückst für den Bastian die Taste. genau, das heißt, du korrigierst vielleicht nochmal deine Hausnummer oder irgendwas. Und dann sagst du so, hier, hol mich jetzt ab oder hol mich in einer Viertelstunde ab oder wann auch immer. Und dann kommt halt hier, alles klar, ich suche jetzt einen Fahrer für dich. Ein Fahrer wird parallel angefragt. Das dauert dann 30 Sekunden. Wenn in 30 Sekunden der eine, der jetzt gerade bei dir in der Nähe ist, nicht geantwortet hat, dann kommt drei Fahrer werden parallel angefragt und dann kommt hier Bing, alles klar, Fahrer wurde gefunden. Dann geht so ein Foto auf von irgendeinem.
Von dem Fahrer?
Von dem Fahrer, der
persönlich.
Jetzt, genau, der jetzt auf dem Weg zu dir ist. Du siehst das Kennzeichen.
Also, aber der Fahrer ist sein Foto oder ist das Live-Bild?
Nee, das ist nicht das
Live-Bild. Gerade, wo er freut, zu dir hinfährt.
Ich guck mal, ich kann das ja hier mal gerade auf den Screen schmeißen. Auf den Schirm.
Ja, aber du holst also ja keinen Fahrer, oder?
Und nein, aber ich, man sieht es ja trotzdem dann. Ja
schon lustig. Ohne jetzt die Euphorie zu stark bremsen zu wollen, aber das klingt für mich so ein bisschen wie die Lieferheld-App oder umgekehrt zu der Lieferheld-App, wo du da sagen kannst, okay, jetzt bring mir mein Essen zu der Adresse, jetzt hier hin. Jesus, bring mir ein Taxi zu der Adresse.
So ist es auch, aber also hier ist jetzt eben diese, ne, wo er jetzt auch die Straße versucht rauszufinden, die natürlich überhaupt nicht stimmt gerade. Ich bin nicht in der Hohenzollernstraße hier, sondern woanders. Also das heißt, ich würde das Ding jetzt hier immer noch per Hand so ein bisschen korrigieren. Alles klar, dann Abholadresse bestätigen und es ginge los. Ich kann aber auch hier noch so in den Funktionen mal reingehen und kann hier jetzt meine vier Fahrten angucken. Dann seht ihr nämlich mal, wie dieses Foto denn aussah.
So, dann kannst du ja auch sehen, wo du lang gefahren bist.
Genau, und dann kann ich auch sehen hier, wer mich denn gefahren hat.
Das du kannst den auch bewerten, den Fahrer.
Ja, ja, ich habe natürlich 5 Punkte gegeben immer.
Ah, ja, der seit so und so, so und so.
Ja, genau. Auf und davon ist sein Motto.
Ist total geil. Ja,
ist so. Du kannst dich jetzt quasi locken, ja.
Genau, das war der erste, mit dem ich gefahren bringe. Ich bringe sie sicher ans Ziel. Genau, dann kann ich die als Stammfahrer hinzufügen.
Sali hieß der andere nicht genauso?
Ja, die haben, ich sag mal, das ist mir schon aufgefallen, die haben alle relativ ähnliche Namen gehabt, ohne jetzt wieder hier was zu sagen, was ich nachher machen muss. Ja, also will ich jetzt nicht verallgemeinern oder sowas, aber ja, waren halt.
Die hören sich alle nur gleich an, sagen wir
mal. Waren so. Halt sehr
diese App ist ein Beispiel für gute Integration.
Aber der eine zum Beispiel hat ja seinen Nachnamen nicht ganz ausgeschrieben, da mit dem S, ne? Kann der denn auch sehen, wie du heißt?
Das
und dich zu deinem
schon.
Stammpassagier das hinzufügen und dich
liken. Auch ein Foto von dir.
Ja, das hätte ja sogar einen Sinn, wenn er ein Foto von mir sehen würde, weil der muss mich nicht
der
so,
muss also, sich abholen.
Der muss mich abholen, genau. Aber auch da, also zum einen so die ganze Experience, du sagst halt hier, alles klar, hol mich jetzt ab, bla bla bla, und dann sagt er, ich habe einen gefunden. Dann siehst du auf dieser Karte, die du hier oben siehst auch, ne, das ist halt mit Google Maps Integration, siehst du dich und ihn. Und du siehst dann auch, wie er quasi näher kommt. Also, du kannst also auch sehen, wann ist er denn jetzt da. Und ja,
hat
irgendwann.
Wie ist der denn angebunden?
Per Smartphone, also es ist ein iPhone oder ein Android-Telefon.
Also muss der quasi auch dann auf das Gerät drauf gedrückt haben.
Genau.
Und sagen, ja, okay, und dann wird seine Position über das Smartphone dann immer mit.
Genau.
Ich muss sagen, dass das mir gerade sehr viel Hoffnung macht. Und zwar habe ich mal ein Bild gesehen von sowas Ähnlichem in England für Lieferdienste wie DHL oder Ähnliches. Und da hast du dann gesehen, du konntest dann dein Paket eingeben und dann stand da, dein Fahrer heute ist John und John befindet sich gerade in der und der Straße und liefert Paket Nummer 355 aus. Du bist Paket Nummer 360 und er ist ungefähr in einer halben Stunde bei dir. Fand ich eine super geile Geschichte, weil man A, damit wusste, wird das jetzt heute ausgeliefert, wird das heute nicht ausgeliefert. Und du wusstest genau, wann musst du zu Hause sein. Nicht, ich muss den ganzen Tag zu Hause sein, vielleicht kommt er irgendwann. Ich habe aber immer damit befürchtet, dass es das in Deutschland nicht gibt, weil dann wieder irgend so, man kennt das ja noch von Lidl und Aldi damals, da ist immer gleich der Verdacht, das ist nicht dazu da, dem Kunden Vorteil zu verschaffen, sondern seine eigenen Mitarbeiter zu überwachen, wie die ihre Tour machen die zwischendurch eine Pause, die sie nicht machen sollen. Deswegen habe ich mal gedacht, das wäre der Grund gewesen. Aber diese App, wenn die hier in Deutschland so ganz normal im Einsatz ist, macht mir das ja dann schon Hoffnung, dass das doch akzeptiert wird und nicht als Mitarbeiterüberwachung gesehen wird.
Ja, also erstmal so die App, wie gesagt, war grandios, wie gut es funktioniert hat, und ich habe mich echt so in der Zukunft gefühlt. Ne? Einfach,
dabei gibt es die ja schon ein bisschen länger.
Ich habe sie einfach noch nicht benutzt, aber war halt einfach schon klasse, wie gut es funktioniert hat. Um das nur kurz nur abzuschließen, was am Ende passiert ist. Du kannst selber auf so einen Knopf drücken, der nennt sich Taxiflash. Oder wenn der Typ da ist, dann kommt auch hier Bing, ihr Taxi ist da. Und dann fängt dein iPhone halt eben auch wild an zu blinken. Also sprich, der Typ kann eigentlich auch sehen, wo steht da irgendeiner mit einem blinkenden Handy. Wobei es nur vorne geblinkt hat. Ich glaube, der LED-Blitz hat jetzt nicht geblinkt. Das wäre natürlich eigentlich noch viel besser gewesen, wenn der auch noch geblinkt hätte, weil den hätte ich dann einfach so hochhalten können. Hier bin ich. Und wäre der gekommen. Also es hat super funktioniert. Du kannst sogar auch in der App bezahlen. Wenn du da eine Kreditkarte hinterlegst. Beziehungsweise kannst du halt auch beim Bestellen angeben, dass du gerne per Kreditkarte bezahlen möchtest. Und da habe ich dann aber auch mal gemerkt, so gut die App auch ist, umso unfreundlicher können trotzdem noch die Menschen sein, die dich dann fahren. Weil als ich dann bei dem einen gesagt habe, so, ich müsste bitte per Kreditkarte bezahlen, habe ich nur gefragt, ob ich denn kein Geld hätte. Dann habe ich nur gedacht, okay, das war gerade dein Trinkgeld. Und ja gut, aber warum soll ich selber mit meinem Geld bezahlen, wenn mein Chef es mit der Kreditkarte bezahlt? Ne? Also fand ich unverschämt die Frage einfach, und der Mensch hat auch eine Ein-Sterne-Bewertung. Nein, ein Stern, ich glaube zwei Sterne habe ich ihm gegeben. Das war ja einfach das. Und der wollte mich eigentlich am nächsten Tag zum Flughafen fahren, hatte mir noch sein Kärtchen gegeben, und ich habe dann doch zum Flughafen jemand anders genommen. Okay. Naja. Und dann war Mario ganz schockiert, als ich gesagt habe, ich bin mit der MyTaxi-App gefahren, das war so geil, das ist voll super, das funktioniert alles und so. Und dann kam halt nur, wie? Damit fährst du?
Ja, weil das gerade in der Zeit durch die Schlagzeilen gegangen ist, weil die ja wohl ihr Geschäftsmodell geändert haben. Bisher war das so, dass die Fahrer, glaube ich, 79 Cent oder so für die Fahrt quasi kassiert haben. Also quasi so, als würde man dann so eine App kaufen, so ungefähr. Und die haben halt dann ihr Geschäftsmodell geändert oder wollten das ändern, dass die Fahrer zwischen 33% von dem Fahrpreis abgeben dürfen. Und dann das eben so machen, dass diejenigen, die natürlich mehr abgeben, bevorzugt werden bei der Auswahl. Das heißt, bei dieser Suche, wie du dir eben beschrieben hast, wird es wahrscheinlich nicht da stehen, ich suche billigsten Fahrer, oder suche Fahrer, der am meisten abgibt, 30%. Sondern es wird halt im Hintergrund laufen, dass sie sagen, dann suche ich mir halt den und den Fahrer. Und ist ja klar, dass alle Taxifahrer dann direkt Sturm gelaufen sind und gesagt haben, das ist Abzieherei. Ich meine, 30% vorher waren es
79
Cent, ist natürlich Wahnsinn.
Und das habe ich du gesagt, dass du etablierst eigentlich quasi ein Monopol, und indem du am Anfang sehr günstig bist und dann ziehst du die Preise so massiv an. Also es ist ja, wenn die jetzt da 2-3% mehr hätten haben wollen, aber mal eben von 0 auf 30% quasi.
Ja.
Weil 79 Cent ist nichts. Also du hast immer 20 Euro meistens, wenn du da halt eine etwas längere Strecke fährst.
Ja, also ist schon Wahnsinn. Und jetzt, nach den ganzen Protesten und so weiter, ist, wo der letzte Stand, den ich mitgekriegt habe, dass MyTaxi gesagt hat, okay, dann machen wir halt von 3-15%.
Aber allein schon, dass es da eine Spanne gibt. Weil das ist ja letztendlich auch wieder für dich, heißt es ja vielleicht auch, du kriegst nicht den nächsten.
Klar.
Sondern du kriegst den, der nachher bereit ist, am meisten am MyTaxi abzugeben. Also auch als User ist das ja nicht in deinem Sinne, weil du willst ja den haben, der gerade um die Ecke ist, weil
das,
Zeit ist Geld.
Also das ist natürlich die Argumentation, die irgendwie meiner Meinung nach nicht stimmt von MyTaxi, weil die sagen ja, für denjenigen, der die App nutzt, ändert sich ja nichts.
Ja,
der Preis ändert sich ja nicht.
Auf jeden
Aber
Fall
es ist ja klar, wenn ich jetzt immer 15, wenn der Fahrer, also der mich rumfährt, immer 15% abgeben muss, irgendwann wird er das ja weitergeben müssen.
Nee, das kann er ja nicht. Das gibt ja die Taxis, da gibt es ja eine Gebührenordnung.
Aber das wird doch auch immer wieder angepasst. Und wenn die jetzt mehr Kosten haben langfristig,
ja, aber mittelfristig, dann werden sie ja wohl auch. Es gibt ja aber eh schon das Problem, dass die ja über Taxizentrale eigentlich laufen und eigentlich kein weiteres Funkempfangsgerät im Auto haben dürfen, laut den Bestimmungen von ihrer Taxizentrale. Mhm. Da gab es eh schon immer irgendwie.
Ja, das ist ja so auch bei dieser App, ist natürlich auch, dass die Taxizentralen auch dazwischen stehen.
Aber das fand ich eben auch so interessant. Also einfach nur, da hast du mal gesehen, wie geil kann man heutzutage mit ein bisschen Technik eigentlich ein Problem lösen.
Ein Problem Taxizentrale.
Nee, ja, nee, einfach nur das Problem, ich möchte von A nach B kommen und eben wie optimal man das machen kann. Ne? Mhm. Also und eben, ich fand jetzt noch nicht mal, dass es dann vielleicht teurer wird für den Fahrgast schlimm, sondern einfach, da wird jetzt der gefragt, der noch durch die halbe Stadt fahren muss, weil der nachher mehr an MyTaxi abdrücken möchte. Ne? Das fand ich jetzt das Schlimmste an diesem Geschichte. Nur das ganze Thema passt ganz gut zu dem, wie Bastian es gerade formuliert hat. Wenn nicht immer irgendeiner plötzlich so ein Gierschlund wäre.
Die Atombombe da ausbaut.
Genau, also na, auch hier, das Ding ist eigentlich echt genial und super toll und sowas und dann wird einfach irgendeiner, oh, da kann ich ja noch mehr Millionen mitschöffeln und noch mehr Millionen mitschöffeln und na, fängt dann an, da irgendwie, ich meine, das passt natürlich immer schlecht zusammen, jetzt zu sagen, es ist halt unmoralisch sowas und so, aber irgendwie ist das bei vielen Sachen so. Die sind im Grundsatz her total genial und dann kommt einer und macht ein Geschäftsmodell raus und ab dann wird es irgendwie.
Bestes Beispiel ist für mich die SMS. Eigentlich ein Abfallprodukt, beziehungsweise etwas auch, ja, das ist, können wir hier so ganz nett nutzen und da wird man eben gesagt, oh, das könnte ja die Leute interessieren. Machen wir mal eben kurz 19 Cent oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel es am Anfang gekostet hat. Ja.
Naja, damit ist ja jetzt zum Glück Schluss.
Ja.
In Zeiten von WhatsApp.
Ja, beziehungsweise wie heißt nochmal dieser letzte
iMessage?
Nein, dieses letzte Aufbäumen nochmal der Mobilfunkbetreiber.
Die gab es mehrere Namen, dass sie so eigene Dienste rausgebracht haben.
Das hieß Joy oder Joy, genau. Joy, so ganz komisch beschrieben.
Ich glaube, die haben aber zweimal sogar was rausgebracht.
Irgendwie so Joy hieß das.
Gut. Mal Taxi.
Aber nur nochmal ein Beispiel zu dem, wie du sagst, das war dein Trinkgeld. Was hatte ich mal, als ich beim Spanier essen war, wo ich 54 Euro war die Rechnung. Ich habe gesagt, hier 60 und habe ihm die Karte gegeben. Und dann hat er gesagt, ich sollte das Trinkgeld doch bitte in bar geben, weil ansonsten muss ja der Steuern für bezahlen. Ich habe gesagt, gut, dann 54 auf die Karte und hier 3 Euro Trinkgeld.
Ich hätte es aber noch anders gemacht. Ich hätte gesagt, gut, dann 54 Euro auf die Karte. Nee, weil ich hatte es auch einmal irgendwo, aber das war halt in so einem kleinen Restaurant und da hieß es nicht, da muss ich dann Steuern drauf zahlen, sondern da hieß es halt, ja, der Chef will nicht, dass ich das Trinkgeld über die Karte laufen lasse. Und dann kannst du schlecht der sagen, dann, die jetzt echt den ganzen Abend da super dich bedient hat, dann sagen, ja komm, dann hast du halt Pech gehabt. Da habe ich dann halt immer, und natürlich hatte ich es jetzt nicht genau passend, ja, dann gibst du dir halt einen Zehner irgendwie, ne? Ja.
Vielleicht will der Chef das schon, der kassiert das dann nur ein.
Das kann ja auch sein. Kennt ihr schon?
Ich habe diese Woche nichts.
Nix kenne ich schon.
Mein, kennt ihr schon, ist DX Racer. Werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Kannte ich bis vor kurzem auch nicht. Das sind Stühle. Und zwar Bürostühle, mehr oder weniger. Und die sind aber in der Optik beziehungsweise in der Form von Sportsitzen. Das heißt, die sind
mit Hosenträgergurten oder wie nennt sich das?
Die sehen halt genauso aus wie Sportsitze in einem Auto. Sollen wohl unheimlich bequem sein, sind vom Preis her sogar noch halbwegs akzeptabel. Also ich sag mal, so ein Standardmodell davon kostet 250. Wenn man die teureren Modelle nimmt, dann ist man irgendwann so bei 300 bis 350.
Obermaterial echt Leder oder gibt's auch?
Kunst ist alles Kunstleder.
Das ist sehr schön.
Sind sämtliche Sitze in Kunstleder. Da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich hatte eigentlich überlegt, mir so ein Ding zu kaufen, aber das Problem, weil ich finde halt, Kunstleder ist nicht so atmungsaktiv wie echtes Leder. Und da bin ich noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Aber generell sieht man diese Stühle halt immer wieder im E-Sport. Und
gut, das heißt ja noch nicht, dass sie gut sind, das heißt ja nur, dass sie vielleicht gut bezahlen.
Das ist Werbung. Ja, Werbung dafür. Allerdings, die Testberichte, die ich bis jetzt davon gelesen habe, waren auch alle ziemlich positiv. Also die fanden die auch alle ziemlich gut, die Stühle. Und ich finde es halt auch von der, ich bin jetzt schon seit 2005 oder 2006 habe ich in meinem Fahrzeug schon immer Sportsitze drin, die ich eigentlich auch immer sehr, sehr bequem finde. Deswegen, ich finde Sportsitze allgemein sehr, sehr bequem und fand das halt auch eine ziemlich witzige Idee, einen Bürostuhl als so Sportsitz zu haben. Und generell für die, ich weiß, ihr seid nicht so Fußball interessiert, Sport interessiert. Bei den meisten Fußballvereinen hat man mittlerweile auch die Ersatzbänke sind auch mit Recaro-Sportsitzen. Also es gibt mittlerweile mehrere Bereiche, wo man sich sagt, okay, so ein Sportsitz ist jetzt auch eigentlich relativ bequem.
Der passt ja zum Sport halt, ne?
Genau. Und also ich überlege weiterhin noch hin und her, aber wie gesagt, Kunstleder ist für mich halt noch so ein bisschen die Überlegung.
Es ist so unterschiedlich kann man sein. Ne? Für mich ist es halt eben ein Ausschlusskriterium, wenn es aus Leder wäre, weil ich ja vegetarisch lebe und ja, ne? Und das ist auch interessant, wenn du manchmal wenn du Schuhe kaufst oder sowas und dann fragst, ist das Leder oder ist das Kunstleder? Dann weiß derjenige natürlich nicht, wie er es dir jetzt verkaufen muss, ob der jetzt dann sagt hier, ne, also wenn er klar. Dann, ja, nee, das ist hier Leder, super, bla 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 bla, und dann sagst du, ja gut, dann scheidet der Schuh halt aus, weil das ist halt Leder. Oder umgekehrt, wenn es dann kein Leder ist, dann sagt er, ja, nee, das ist kein echtes Leder, aber das ist halt so ein bla 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 und das ist eigentlich genau wie Leder und dann will er dir das so positiv verkaufen und sagst du, alles klar, nee, passt schon, ich wollte auch kein Leder haben und ist halt immer witzig.
Ja, da überlege ich halt noch so ein bisschen hin und her. Aber eigentlich,
am besten ist natürlich so eins mit den Deutschlandfahren.
Ja, auf jeden Fall.
Drauf, ne, das
also es gibt da schon einige ganz nette Modelle.
Für die WM. Und
wie gesagt, ich finde, sie sehen auch wirklich ganz nett aus.
Vielleicht quietschen sie auch nicht. Das wäre ja vielleicht auch mal was. Dann können wir irgendwann mal wieder ins Büro umziehen.
Gibt es denn verschiedene Größen passend zu
Hinterteil? Es gibt verschiedene Größen. Es gibt verschiedene Modelle mit verschiedenen Füßen auch. Und man kann da sich so ein bisschen austoben. Es gibt da schon viele verschiedene. Wie gesagt, liegt so preislich zwischen 250 und 370, würde ich jetzt mal so sagen. Und sich so ein bisschen austoben kann.
Ist ja auf jeden Fall noch im Rahmen. Ich hatte mir mal von Stressless mal was angeschaut gehabt und ja.
Also ich meine, die.
Da konntest du noch eine Null dranhängen und da habe ich dann gedacht, möchte ich da drauf wirklich sitzen? Nein.
Die Dame, die sie hier in dem Promotion-Video haben, die scheint auch Kunstleder anzuhaben, oder? Sie sieht zumindest aus.
Ja, sie sieht mehr aus wie so ein Boxen-Girl. Bei der Formel 1.
Steht dabei, im Lieferumfang nicht enthalten, oder?
Okay.
Aber auf jeden Fall fand ich die Idee ganz nett, also die Idee, so einen Bürosessel als Sportsitz zu machen. Und
DMX Racer war es, ne?
DX, Entschuldigung. DX Racer.
DX Racer. Okay. Ich habe Langeweile gehabt, viele, viele Stunden, wenn ich sehr, sehr viel Auto gefahren bin und hatte das Problem, dass ich keinen Podcast mehr hatte, den ich noch nicht gehört hatte.
Du hattest auch keinen Telefonjoker.
Ich hatte, ja, will ich auch nicht immer so lange nerven. Also habe ich nach einem Podcast gesucht und bin über die Top-Listen, also erstmal habe ich bei der Gelegenheit herausgefunden, dass wir auf Position 297 der besten 300 Podcasts rund um Technik sind.
Du bist Auto gefahren, hast du gesagt.
Sehr interessant finde. Nein, das habe ich nicht in dem Kontext gesucht. Ich habe es in Vorbereitung zu.
Ach so, okay. Du wusstest, dass du Auto fahren musst.
Richtig, ne? Ich war dann auch in einem WLAN, sonst hätte ich ja diese riesengroßen Dinge auch gar nicht runterladen können. Also auf jeden Fall Platz 297. Deswegen hier nochmal der Aufruf.
Hinter uns.
Ja, ja, aber hier nochmal der Aufruf, vielleicht mal eine Bewertung in YouTube abgeben und vielleicht auch mal irgendwie iTunes abgeben. Und vielleicht auch mal ein weiter twittern oder sowas. Also im Endeffekt, wir können nicht mehr machen. Jetzt, müssen wir mal die drei Hörer nötigen, vielleicht nochmal jeder zwei, drei weitere Hörer dazu zu holen, damit wir da mal zumindest nochmal 50 Plätze nach oben kommen oder so. Ne? Naja.
Auf jeden Fall. Ich plane mindestens 296 Plätze nach vorne zu kommen.
Auf jeden Fall, mindestens. Allerdings in anderen Themengebieten vielleicht dann. Vielleicht müssten wir irgendwie so eher Esoterik oder sowas als Überschrift machen, da haben wir weniger Konkurrenz.
Du Heilkunde.
So, genau, jedenfalls habe ich dann lange nach einem Podcast gesucht und habe da einen gefunden, der mir sehr gut gefallen hat Und zwar sind das die drei Vogonen. Ich wüsste jetzt noch nicht mehr so recht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist sehr speziell gewesen.
Lange ist es
gewesen. Es ist sehr lange gewesen, was aber in dem Fall ein Qualitätskriterium für mich war, weil ich halt die komplette Autofahrt über was zu hören hatte. Und also es ist schon echt sehr lustig. Also es ist, ich finde es eh immer cool, wenn ich Podcasts höre, wo einfach auch so alte Menschen wie wir, also ne, wie wir erzählen, weil da muss man auch immer mitschmunzeln, wenn sie halt dann irgendwie, ja, weißt du noch, früher auf dem C64, wie wir die Listings da abgetippt haben und sowas, kann halt wahrscheinlich heutzutage kein Mensch mehr verstehen. Aber bei uns geht dann auch direkt immer so ein, hast direkt so ein Funkeln in den Augen, irgendwie, wenn du dann daran denkst, ne? Und das ist halt genau unser Jahrgang, beziehungsweise halt eher auch Marius Jahrgang sogar.
Fast schon Bastis.
Nee, eben.
C64 war meine Startzeit. Also ich habe C64 habe ich jede Menge.
Und ich war kein Spätzünder.
C64 habe ich noch die Tapes eingelegt und
ja,
Load 8,1.
Ah, ja, habe ich auch.
Gesehen. Ja, aber ja. Load 8,1 wirst du nicht beim Tape gesagt haben.
Nein, nicht beim Tape.
Und Bastian.
Ich habe.
Ja, ist schon gut. Ja, ärger dich nicht. Ich weiß doch, wofür gute Vorsätze da sind.
Ja? Ich, wie gesagt, die Hörer kennt es wahrscheinlich mittlerweile auch nicht anders.
Ich glaube, das Format lebt aber auch nur davon.
Sys 64738. Oder wie ist das?
Weiß ich jetzt nicht. Nee.
Okay. Ich weiß nur noch, dass ich zu der Zeit schon mich sehr viel mit Gaming beschäftigt habe und dafür gesorgt habe, dass ich erstmal den Controller vom Sega Master System an meinen C64 angeschlossen habe, weil sich damit die Spiele noch mal viel cooler spielen
lassen. Das war ja klar.
Wow. Genau, und das Schöne ist eben, dass es auch sogar wirklich manchmal oder viel um diese Retro-Games auch geht und sowas, und sie haben auch meistens, also erstmal, die Sendung ist wirklich sehr lange, also 3, 4, 5, 6 Stunden ist da keine Seltenheit. Ich habe zwei Folgen gehört, einmal die neueste oder die aktuellste, die war halt, das war eine ganz normale Folge, und die Folge davor, das war eine Live-Sendung. Die haben sie quasi in irgendeiner Kneipe oder wo auch immer aufgenommen mit, ich glaube, 70 Zuhörern. Und das war halt auch nochmal cool mit lustigen Gewinnspielen, und also war sehr unterhaltend einfach nur. Ne? Und zwischendurch geht es aber halt eben auch um Retro-Gaming dann, und auch von den Gästen her. Und da hatten sie halt den Komponisten von dem Turrican-Soundtrack jetzt in der letzten Folge zugeschaltet per Skype, der dann da auch ein paar Tracks eingespielt hatte und einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Das war alles sehr interessant. Also kennt ihr schon die drei Vogonen, den Podcast? Wahrscheinlich schon. Aber Empfehlung hier an meine beiden Kollegen, ihn sich mal anzuhören. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay, wenn wir mal viel Zeit haben. Das passt ja dann dazu. Also ich finde sowieso, wenn wir irgendwann mal noch weniger Themen haben als heute, dann sollten wir mal einfach mal unseren ganzen Podcast durchgehen, die wir so hören. Das ist ja immer interessant. Alle unsere Hörer hören ja vermutlich auch mehrere Podcasts. Kann man sich mal austauschen.
Ja, da könnte man vielleicht dann auch so in den Kommentaren mal Tipps hinterlassen.
Ist schon
desperate irgendwie, was ich hier mache, ne? Bitte. Macht irgendwas, schreibt irgendwas, tut was. Ja.
Okay.
Sollen wir noch unsere andere Standardkategorie, ja, vielleicht diesmal was noch was kurz.
Ist, genau, die haben wir, heute haben wir wirklich relativ wenig über das Thema gesprochen.
Und wir sind auch in der Zeit, also habt ihr denn schon gesehen, Mario. Also ich muss mal einmal ganz kurz hier nochmal, also habe ich eigentlich eine Kapitelmarke gesetzt, ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Aber die Uhrzeit habe ich schon öfter gesehen.
Das aber hier echt einfach, ne, also wie genial er das gemacht hat, also nochmal echt vielen, vielen Dank an den Ralf, der es natürlich nie hören wird, aber das ist schon echt genial, was er da.
Wir reden gerade von Reaper.
Gebaut hat.
Und
interessant finde ich auch, dass aufzeigt. Bastians Pegel scheinbar nie im roten Bereich war, weil da drüber ist kein rotes Lämpchen an.
Du musst mehr Emotionen zeigen, Basti.
Nein, ich habe einfach eine sehr, sehr angenehme, sonore Stimme, die niemals in den roten Bereich und in den nervigen Schräpelfaktor wechselt.
Du bist einfach hier durch mich perfekt austariert. Ja?
Höchstwahrscheinlich. Ich habe die perfekte Dynamik.
Genau, so, das war's. Jetzt, Mario, was spielst du?
Ich spiele nach wie vor Tiny Death Star und habe jetzt 62 Etagen und werde euch das nächste Mal davon erzählen, wenn ich es alle voll habe.
Mhm. Okay. Wie viel gibt's denn?
Ich glaube 81.
Okay. Glaubt ihr, aber dann kommt bei 81 nämlich hier, wenn du jetzt 5000 Euro einschmeißt, kannst du noch mal 81 Etagen bauen.
Juhu.
Ja, bisher hast du es ja geschafft, ohne einen Cent zu bezahlen, dieses
genau.
Free-to-Play-Spiel zu spielen.
Ganz genau.
Ich müsste es Free-to-Pay heißen, oder?
Frei, um zu bezahlen.
Was denn?
Basti, du hast doch bestimmt einiges mehr.
Ja, also ich habe
vielleicht eine gute Gelegenheit
auf für mich. Auf dem Handy spiele ich derzeit ohne Ende Quizduell. Was ja.
Ach, das gibt's doch gar nicht.
Da merkst du immer, dass es ein Hype ist, wenn Bastian so. Aber eigentlich ist der Hype dann schon vorbei.
Wenn Handy.
Das steht aber, glaube ich, noch in den Top, also Top 1. Ne?
Wenn solche Sachen bei mir ankommen, ja, dann also Handyspiele bin ich ja sonst gar nicht so der Fall für. Aber doch, Quizduell macht schon Spaß. Gerade so, wenn man es gegen die Eltern mal so spielt oder so, dann. Merkt man schon, ich war die ganze Zeit, hatte ich einen super Punkteschnitt, bis dann meine beiden Elternteile das für sich entdeckt hatten und mich immer wieder herausgefordert hatten und dann immer so tolle Kategorien gewählt haben, wie Glaube und Religion oder Kunst und Kultur oder Literatur, und dann ging mein Punkteschnitt schon leicht nach unten. Ja. Ansonsten auf dem PC habe ich in letzter Zeit unheimlich viel.
Schmeiß es mal auf den Schirm.
Auf dem PC habe ich in letzter Zeit unheimlich viel Hearthstone gespielt.
Bitte, was gespielt?
Ja, super schön, wenn ihr mir mal zuhören würdet.
Ja, ich höre jetzt.
Ich habe es auf dem PC habe ich in letzter Zeit unheimlich viel Hearthstone gespielt. Für die
Open Beta, die jetzt angefangen hat.
Ja, ich war noch in der letzten Phase von der Closed Beta, aber jetzt ist Open Beta, also jetzt kann auch jeder Hans und Franz rein, wenn er möchte. Die ist ganz nett, das Spiel. Hatte mir ein bisschen mehr Taktik davon erwartet. Also es ist schon ganz witzig, aber es ist unheimlich abhängig davon, Draw Luck zu haben, und du kannst das beste Deck der Welt haben, wenn der Gegner ein bisschen Glück beim Ziehen hat, dann hast du trotzdem Pech gehabt. Also es ist wirklich...
Ja, wobei du ja schon, wenn du jetzt ein Deck hast, was auch mit einer bestimmten Strategie gespielt wird, also...
Ja, aber selbst dann hast du, es gibt ja,
also Steinschere, Papier ist es dann immer.
Eine Strategie gibt es normalerweise mindestens 3 oder 4 Gegenstrategien für. Also du, es ist wirklich, und selbst da, wenn du deine Strategie hast, dann kannst du immer noch Pech haben und schlechte Karten ziehen oder, also es ist wirklich. Es ist
ein Kartenspiel, bisschen Glück bleibt dabei.
Es ist wirklich, also ich finde es halt sehr, sehr stark luckabhängig. Und selbst wenn man sich dann mal so Streams anguckt von, Spielern, die das jetzt schon seit dem ersten Tag spielen und auch wirklich eigene Streams darüber haben und wirklich richtig, richtig gute Spieler sind, selbst die machen häufig da diesen Arena-Modus und fliegen schon in der ersten Runde raus, weil sie einfach Pech gehabt haben beim Kartenziehen. Und,
ganz kurz, Arena-Modus war, du spielst nicht richtig mit einem, also du kannst ja eigene Decks bauen, aber im Arena-Modus spielst du mit Standarddecks oder mit?
Also das gibt 2 Modi, entweder spielen, das ist, dass du dir ein eigenes Deck baust aus den Karten, die du gesammelt hast.
Oder gekauft hast oder sonst oder, wie.
Genau, also die Karten, die du halt in deiner Decksammlung da hast, da baust du dir dein Deck draus zusammen und trittst damit halt gegen andere Leute an und kannst damit in so einer Rangliste immer weiter hochsteigen. Da gibt es jetzt aber nichts irgendwie Besonderes, was da dich zu anreizt. Also ich glaube, die, wenn du nachher in so einem Turnier mal ganz oben bist, dann kriegst du halt mal 100 Gold oder sowas zugesteckt. Aber es ist jetzt kein richtig großer Anreiz da. Das ist mehr so, ich möchte einen höheren Rang haben. So für das eigene Ego. Und dann gibt's auch den Arena-Modus. Der kostet jedes Mal entweder 1,79 €, glaube ich, oder 150 Gold. Und ist eigentlich die beste Spielart. Da ziehst du ein Deck. Das heißt, du ziehst nacheinander, du wählst am Anfang einen von 3 Helden, was zufällig ist. Also du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt immer Paladin spielen, sondern es kommen 3 zufällig ausgewählte und musst dich für einen von den 3 entscheiden. Und dann kannst du halt 30 Karten danach ziehen. Und die Karten sind halt auch wieder jedes Mal random zugeordnet. Also es kann auch sein, dass du 2 epische Karten zugewiesen kriegst und dein irgendjemand anders, der da zufällig zieht, kriegt legendäre Karten. Und das ist wirklich komplett random, was du da für Karten kriegst. Es ist nur sichergestellt, dass, ich glaube, mindestens 2 blaue und mindestens 2 lila oder sowas dabei sind.
Und du ziehst aus einem Standarddeck, aus einem Standardhaufen, nicht aus deinem Haufen.
Du ziehst nicht aus deinem Haufen, sondern du aus allen Karten, die es gibt. Und halt die für deine Klasse sind und die allgemeingültigen Karten. Und dann kannst du halt immer wieder gegen den nächsten Gegner antreten. Und sobald du 3-mal verloren hast, fliegst du raus. Das heißt, du kannst. Solange du gewinnst, bleibst du dabei. Aber sobald du 3 Spiele verloren hast, fliegst du aus der Arena raus. Und es geht, glaube ich, maximal kannst du 12 Spiele gewinnen. Und da kriegst du halt immer bessere Belohnungen, je weiter du gekommen bist. Ob du 3 Spiele gewonnen hast, 4 Spiele, desto höher du kommst, desto mehr kriegst du dann nachher raus. Aber selbst wenn du auf der untersten Stufe, also selbst ohne ein Spiel gewonnen zu haben, rausfliegst, kriegst du auf jeden Fall mindestens ein Pack, also ein Kartenpack und 20 Gold oder so oder eine normale Karte oder so. Und das lohnt sich halt in dem Fall, weil sonst kostet ein normales Kartenpack 100 Gold. Und für 150 Gold kriegst du halt auch mindestens ein Kartenpack, aber noch mehr dazu.
Dann lieber einmal verlieren.
Genau, also kannst du, also es macht wirklich mehr Sinn, Arena zu spielen, als Kartenpacks für das Gold zu kaufen. Und das ist auch eigentlich so der einzige Faktor, wo du Geld ausgeben müsstest, wenn du halt kein Gold generierst. Mhm. Weil es gibt auch noch zusätzlich Daily Quests, die es gibt, wo du entweder 40 oder 60 Gold für kriegst. Und 3 Siege hintereinander oder beziehungsweise 3 Siege geben dir jedes Mal auch 10 Gold. Also du kannst halt so Gold generieren, damit du wieder Arena machen kannst. Und du musst eigentlich kein Geld ausgeben in diesem Spiel. Weil besonders halt auch das Geld, was du ausgibst, ist eigentlich relativ Quatsch. Weil das ist nur für dieses Constructed Deck. Das kannst du in Arena, ist das vollkommen nutzlos, dass du Geld ausgibst.
Du gibst aber Geld aus, um Arena spielen zu können.
Das kannst du machen. Du kannst halt entweder Gold dafür ausgeben, ja. Wenn du kein Gold mehr hast, musst du irgendwann Geld ausgeben.
Ja, und aber um Gold zu kriegen, weil für Arena kriegst du kein Gold, sondern für Arena kriegst du Karten.
Das du kriegst heißt, für Arena auch Gold.
Achso, kriegst auch Gold.
Du kannst also, wenn du 1-2 Siege einfährst, ist auch durchaus realistisch, dass du mal 80-90 Gold mitnimmst. Und dann machst du noch ein Daily Quest und gewinnst 3-mal, dann bist du schon wieder auf der nächsten Arena. Also es ist halt, das ist der einzige Grund, wo jemand jetzt, der das Spiel immer nur mal so zwischendurch vielleicht mal kurz spielt, Geld ausgeben könnte für die Arena. Weil ansonsten halt für dieses Constructed Deck Geld auszugeben, ist halt Quatsch. Weil du da, okay, dann steigst du in den Rängen da auf, aber da hast du nichts von. Da hast du einfach einen höheren Rang und spielst gegen schwerere Gegner. Aber ob du jetzt, ich finde, also für mich ist es kein Unterschied, ob ich mit nicht so guten Karten gegen nicht so gute Gegner spiele und da eine Herausforderung habe, oder ob ich mit richtig guten Karten gegen richtig gute Gegner spiele, da ist jetzt nicht, du hast jetzt nicht mehr Spaß. Sondern es ist halt jedes Mal, du musst halt entweder mit schlechteren Karten klarkommen oder du hast richtig gute Karten und richtig gute Gegner. Mehr ändert sich da nicht. Deswegen ist halt da irgendwie, also da würde ich wirklich jemandem empfehlen, der da wirklich unheimlich viel Wert legt auf Taktik und auf sowas dahinter, dass er sich nicht vielleicht eher Magic anguckt, was es halt auch auf dem, ich glaube bei Steam für 5 € oder sowas gibt. Weil halt das allein mit den ganzen unterschiedlichen Ressourcen und dass man die Ressourcen miteinander mischen kann und so deutlich komplexer ist. Wenn man da wirklich viel Taktik haben will und wirklich viel sich der Gedanken drauf machen will, dann kann man eher in Magic reingucken. Hearthstone ist halt einmal für alle, die Warcraft gespielt haben, halt ganz lustig, weil man halt alle Charaktere kennt und so. Und es ist halt auch so ganz nett. Also spielt sich ganz gut. Aber ja, es ist halt so ein netter Zeitvertreib, was man so zwischendurch machen kann. Skyrim spiele ich noch, habe ich jetzt angefangen und
schreist du auch zwischendurch?
Nee, ich spiele es ja am PC ohne
Schrei, aber das ist das Spiel doch nur halb so schön.
Schrei-Support. Nee, ich habe auch
Fußruger.
Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich mir mal eins von diesen ganzen Add-ons installiere, aber da verlierst du den Überblick. Also da gibt's, was weiß ich, 400 Add-ons oder so, die man sich installieren kann.
Add-ons sind also user-created.
Genau, ja, nicht Add-ons, sondern Mods. Also dass du, das Wasser sieht besser aus.
Die Nude-Patch wolltest du gerne installieren.
Es gibt einen Patch, der heißt, also es hat mal einer in einem Forum bei NeoGAF, hat so seine gesamte Add-on-Liste beziehungsweise Mod-Liste. Und da kam halt direkt als einer der Kommentare darunter, was ist bitte Realistic Buddies / Big Nipples? So, was ist das bitte für ein Mod? Also es gibt halt sowas für besseres Wasser oder bessere Texturen oder so. Aber da liest man auch immer wieder davon, dass dann irgendwelche speziellen Dungeons dann Grafikfehler produzieren und so. Und deswegen lasse ich da jetzt nicht so die großen Ambitionen. Gerade in Vorbereitung für Elder Scrolls Online, was ja am 4.4. kommt, wollte ich auf jeden Fall da noch mal ein bisschen reingucken in diese Welt. Aber wie gesagt, ansonsten meistens Hearthstone. Und Borderlands 2 versuche ich halt so langsam mal fertig zu kriegen. dass ich dann mit dem, wo ich mich jetzt sehr drauf freue, ich werde jetzt Castlevania Lord of Shadows, glaube ich, danach als nächstes spielen. Weil das sieht vom ersten, was ich so gesehen habe, sehr, 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 sehr ähnlich aus wie Darksiders.
Mhm. Okay.
Von der Steuerung her, vom Kampfsystem her und so, sieht es sehr, sehr, sehr ähnlich aus wie Darksiders. Deswegen werde ich das auf jeden Fall auch mal antesten.
Gut, ja, ich spiele auch immer noch ein bisschen Borderlands 2 und zwar den Tiny Tina DLC immer noch. Da war so ein so eine Stelle, man kennt das ja aus den Spielen, die da imitiert werden, dass es schon mal so Gegner mit einem Totenkopf gibt, die man in der Regel besser meidet. Und da war auch so einer. Und ich konnte es mir aber nicht nehmen lassen, weil ich habe ihn doch immer so um so 30%, 40%, 50% irgendwie doch runtergeballert gekriegt. Aber ich habe ihn halt nie tot gekriegt, er war 5 Level über mir. Und habe das aber immer wieder versucht, irgendwann ihn einfach wirklich ausgelassen. Und ich denke, ich werde dann später nochmal wahrscheinlich zu ihm zurückkommen. Weil er war auch eigentlich so einmal falsch abgebogen. Und da stand er dann. Aber das ist halt nach wie vor genial, vor allem wenn du erst Borderlands gespielt hast und einfach wie witzig, was sie daraus gemacht haben. Das mal so ein ganz neues Setting irgendwie aufgemacht wird mit so einem Add-on und eben auch, welche Ironie da auch drin ist. Und also es ist ja eh immer in Borderlands, ist ja, ne, generell vom Writing her total genial. Und da ist es halt echt die Krönung davon. Dann habe ich im Hotel die Xbox mitgehabt und habe dort Batman Arkham Origins mal angefangen zu spielen. Hatte da am Anfang wie immer das Problem, der dritte Teil kann halt nicht so, der ist halt nicht mittendrin in der Action, sondern fängt immer wieder erstmal ein bisschen langsam an und ja, bis das dann so richtig Spaß gemacht hat, hat es halt schon ein kleines bisschen gedauert bei mir und natürlich wissen wir ja auch alle, wird nicht so gut sein wie der erste oder der zweite Teil, also allein schon, ist glaube ich auch ein anderes Entwicklerstudio gewesen und sowas, also naja. Dann haben sie da schon eben den, haben sie sich selber gespoilert, in dem, wo die Sprachausgabe, also die Synchronisation von dem Bösewicht, die ist schon.
Ich würde jetzt nicht unbedingt den Spoiler mit nennen.
Nein, aber jeder, der es hört, wird sofort merken, dass er da scheinbar, also es ist bei mir auch nur ein Verdacht, aber der Verdacht wird sich wahrscheinlich nachher auch bewahrheiten, aber sie spoilern sich da auf jeden Fall selber, was ich sehr, sehr schade finde, weil das war echt so ein, ach, jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust, das weiterzuspielen, weil, boah, ist ja eh klar, wie es ausgeht. Das war jetzt ein bisschen ätzend. Vielleicht ist es ja auch nicht so, vielleicht ist es einfach nur, weil sie kein Geld für einen zweiten Synchronsprecher hatten, wer weiß. Genau, auf jeden Fall das auch auf der Xbox. Dann auch ein Mobile-Game, und zwar, warte mal, welches ist es denn nochmal genau? Es ist halt Rayman, und zwar das, Rayman, das heißt hier nur Rayman Run. Das ist so ein Ein-Button-Spiel, wo man eigentlich nur, also er rennt von alleine, du kannst nur hüpfen. Und eigentlich ist es total simpel, weil man halt, Rayman Jungle Run heißt es natürlich. Und wie gesagt, eigentlich, upsi. Da bin ich wohl im Arbeitszimmer gelandet. Mit ein bisschen Ton. So, jetzt müsste ich gleich hier landen. Da, ne? Also Rayman Jungle Run, einfach nur durchzukommen, ist meistens relativ einfach. Wenn man aber dann versucht, alle Looms heißt sie, ne? Alle Looms zu sammeln, vor allen Dingen, weil man einen Arbeitskollegen hat, der das Spiel auf perfekt abgeschlossen hat, dann ist man doch sehr motiviert, das auch auf perfekt abzuschließen. Und das ist schon sehr nervig, weil wenn du an einem vorbeispringst, fängst du das Level nochmal an. Und es wird auch doch deutlich schwerer. Und am Ende gibt's immer von jeder Welt nochmal einen so eine Endstage, wo du keine Looms mehr sammeln musst, wo du einfach nur überleben musst, aber da ist es auch echt richtig, richtig schwer stellenweise. Und da habe ich wirklich viele, viele Stunden reingesteckt schon. Und dann habe ich im Flugzeug angefangen, Walking Dead immer noch Series 1, aber eben zweite Episode anzuspielen und weiterzuspielen und Spaß machen Telltale Games nicht. Weil du da Sachen machst, die dir keinen Spaß machen. Also, da es ja auch hier die erste Szene ist, ist es, glaube ich, auch kein Spoiler. Also das Problem ist, du willst jemanden retten, der in einer Bärenfalle hängt. Und du hast eine Axt. Und die Bärenfalle ist festgekettet. Und es gibt zwei Punkte, wo du mit der Axt ansetzen kannst. Nachdem du mehrere Male die eine versucht hast, sagst du dir, okay, dann nehme ich die andere. Und da fühlst du dich schon richtig scheiße bei. Und du drückst einmal. Verdammt. Das hat noch nicht gereicht. Du drückst nochmal. Ist immer noch nicht ganz durch. Und drückst nochmal und dann holt er richtig beherzt aus und dann schafft er es, durchzukommen. Und ja.
Ne? Aber das ist ja auch angelehnt an, wie es in der Serie ist oder ähnliches. Das ist ja nie großer Spaß.
Nee, also, es ist schon wirklich genial, aber das ist einfach ein Spiel, was jetzt keinen Spaß macht. Aber was natürlich einfach vom Storytelling her und natürlich ist es ja auch manchmal auch eine Form von Unterhaltung, einfach ein schlechtes Gefühl zu bekommen. Das jetzt wieder dann zu spielen, wenn einer neben dir sitzt, ist halt immer die Frage, wie der das dann in dem Moment sieht.
Das hatte ich ja auch, als ich immer mit dem Zug nach Hannover gefahren bin, habe ich ja da auch Walking Dead, die Serie, geguckt. Und da gab es auch einige Male fragende Blicke von den Leuten, die neben mir saßen. Ja. Aber wo du gerade sagst, kein Spaß und ähnliches, vielleicht mal eine Sache, die wir, glaube ich, noch nie in unserem Podcast hatten, aber ein ganz.
Muss ich eine Kapitelmarke setzen?
Geht auch nur ganz kurz eigentlich.
Aber trotzdem.
Premiere muss Kapitelmarke.
Tadadada.
Und zwar ein ganz kurzer Punkt, und zwar Kinokritik. Ich war gestern im Kino. Erstmal dazu, ich habe lange gebraucht, bis ich gefunden habe, wo der Film überhaupt läuft. Und zwar den Film, den ich gesehen habe, war 12 Years a Slave.
Der jetzt nominiert ist für einen Oscar.
Habe ich in der englischen Originalversion geguckt und das war eigentlich gar nicht der Plan, sondern ich wollte den Film eigentlich überhaupt einfach nur gucken. Und der sollte ursprünglich in Deutschland am 31. Oktober rauskommen. Ist aber nicht passiert. Dann hieß es, er soll am 16. Januar rauskommen. Und dann war hier auch überall Werbung im Radio und so. Und dann bin ich auf die Webseite vom UCI gegangen. Film nicht gefunden. Bin ich auf die Webseite vom Sinister Dortmund gegangen. Film nicht gefunden. Keine Chance. Ja, das kann doch nicht sein. Der sollte doch am 16. Januar anlaufen. Kann sein, dass es in keinem Kino gezeigt wird. Und das einzige Kino, wo ich den halt gefunden habe, war in Düsseldorf und da auch nur in der englischen Originalversion. Ich dachte, okay, gut, muss ich halt nach Düsseldorf fahren. Und
was war das für ein Kino?
Sinister Düsseldorf.
Also ein richtig großes Kino.
Ja.
Das ist ja komisch.
Und aber wie gesagt, ansonsten
UCI. Aber da laufen oft die OVs, ne?
Genau.
Aber da ansonsten, in Düsseldorf, in diesem Sinister.
Laufen häufig OVs. Wenn du eine Originalversion gucken willst, da findest du meistens eine OV. Auf jeden Fall ein sehr guter Film. Allerdings kann ich allen, die daran interessiert sind, diesen Film anzugucken, sagen, A, sie werden in diesem Film nicht einmal irgendwo lachen. B, da er auf einer wahren Begebenheit beruht und wenn man sich das dann anguckt, also es ist wirklich schon ein sehr heftiger Film.
Ja, das finde ich eh schon ätzend, falls das noch eine wahre Begebenheit ist und dann noch
sowas Heftiges. Falls jemand den Film Django Unchained gesehen hat und gedacht hat, da werden sehr krasse Szenen mit amerikanischen Sklaven gezeigt, also der Film steht da in nichts nach. Ist wirklich sehr, sehr hart von der Art und Weise, wie er erzählt wird, mit sehr, sehr viel bedrückenden Szenen, aber unheimlich gut erzählt. Auch wie gesagt, die Schauspieler durchweg, egal um wen es sich handelt, also der Schauspieler, der halt diesen Salomon beziehungsweise Pault spielt, macht das sehr, sehr gut. Die Farmbesitzer, die da gespielt werden, einmal ist ja dieser Benedict Cumberbatch oder wie der heißt, der auch den Bösewicht gespielt hat in Star Trek Into Darkness. Der spielt ja einen Farmbesitzer da. Also wie gesagt, Schauspieler waren alle top. Sehr, 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 sehr gut gespielt. Im Englischen würde ich jetzt, wenn jemand nicht so super Englisch beherrscht, würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil auch sehr, sehr viel in so etwas älterem Englisch gesprochen wird und auch viel auf so, was man jetzt so kennt von Afroamerikanern, dieser Slang, der da so gesprochen wird, den man, wenn man jetzt mal Englisch im englischen Originalton das gehört hat, das ist meistens auch etwas schwerer zu verstehen. Aber auf jeden Fall ein absoluter Top-Film, wenn man halt nicht davon ausgeht, richtig gute Unterhaltung und ich lache da viel im Kino und
Und ist das denn vom Inhalt, also von der Geschichte her irgendwas, was uns jetzt interessiert? Hier, wo das ist eher so ein bisschen auf die amerikanische, weil das ja amerikanische Geschichte ist, passt das nicht eher dahin? Genauso wie jetzt, also ich meine, da haben wir ja jetzt schon ein paar Filme in der Richtung gehabt in letzter Zeit.
Es ist halt ähnlich wie ein realistischer Zweiter Weltkriegsfilm. Es ist halt irgendwas, was die Geschichte...
Ja, aber nicht unsere Geschichte.
Aber dann können wir es ja wenigstens mit gutem Gewissen gucken.
Gut, wenn du jetzt sagst, das ist nicht unsere Geschichte, deswegen interessiert es mich nicht, dann kannst du...
Nee, aber sagen wir mal, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen weniger Interesse an dem... Bin ich zu laut?
Ein bisschen explodiert gerade, aber
passt schon. Es ist halt generell mal wieder unfassbar zu sehen, was wozu Menschen fähig sind und was Menschen so mal getan haben, weil es halt wirklich da auch sehr, sehr drastisch dargestellt ist. Also wenn man so aus sonst so Filmen kennt, wenn da jetzt jemand mal ausgepeitscht wird, dass man da so einen Striemen auf dem Rücken sieht oder mehrere Striemen auf dem Rücken, da ist das nochmal ein bisschen realistischer dargestellt, was da...
Gut, aber das habe ich in der Tagesschau letztens auch gesehen.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, da, wie da mit den Menschen umgegangen wird und wie die Menschen dort wirklich wie Vieh behandelt werden, ist...
Ja, und ich finde aber auch, wir sollten uns durchaus solche Filme auch angucken. Eben um dieses auch immer wieder vor Augen zu haben. Wie sowas mal...
Ich glaube halt, also,
dass... Wozu so gewisse Sachen führen können.
Ich glaube halt wirklich, dass auch gerade jetzt... Du sagst natürlich, okay, das ist deren Geschichte. Aber ich glaube, dass gerade auch, wenn Amerikaner sich diesen Film angucken, dass viele sich nicht unbedingt bewusst darüber sind, was da wirklich stattgefunden hat. Also viele sagen, ja, die sind halt damals Sklaven gewesen und ja, die mussten dann halt auf den Baumwollfeldern das da pflücken und so, ne? Aber wie das da wirklich abgegangen ist und wie dann halt wirklich dieser typische Satz, der immer wieder fällt, den man auch immer wieder in allen möglichen Filmen fällt, hier, das ist mein Besitz und ich kann mit meinem Besitz tun, was ich möchte. Ne? Und das war ja damals so, dass die dann als Besitz galten. Und also ist wirklich schon, wie du es so schön in deine Mail auch geschrieben, beziehungsweise in der Essay geschrieben, ist es schwere Kost. Aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung, diesen Film zu gucken. Mhm. Wenn man sich halt wirklich damit auseinandersetzen will. Wenn jetzt einfach nur gut unterhalten werden will abends, dann würde ich den jetzt nicht unbedingt gucken. Mhm. Das ist genau wie Schindlers Liste. Den guckt man sich auch nicht an, wenn man einen schönen Kinoabend haben will. Den guckt man sich aus anderen Gründen an. Und ist interessanterweise, Regie war von Steve McQueen. Habe ich jetzt noch nicht so viele Filme von dem als Regisseur gesehen. Ich glaube, er hat schon ein paar Teile vorher gemacht.
Endlich ist Bastian auch rot gepegelt.
Ja, ich bin in den roten Bereich.
Das kommt von mir.
Achso, wahrscheinlich.
In das Mikro da drüben rein.
Also auf jeden Fall, wie gesagt, da ist eine Empfehlung, sich den anzugucken, wenn man sich dafür interessiert, nicht um einen schönen Kinoabend zu haben,
sondern interessiert.
Mit wem warst du denn da drin?
Mit Tatjana.
Hast du denn rausgefunden, warum der jetzt nur so selektiv hier angelaufen ist?
Nee, habe ich doch nicht rausgefunden.
Ja, wahrscheinlich, weil es kein Popcorn-Kino ist und das wahrscheinlich nicht viele Leute freiwillig angucken werden.
Ja, es ist halt, wie gesagt, viele Leute wollen ja einfach, wenn sie ins Kino gehen, dann einen netten Abend haben, ein bisschen lachen, gut unterhalten werden oder ihr irgendwas krachen und explosieren sehen auf der Leinwand. Kann ich auch verstehen.
Ja gut, aber ist doch richtig, dass der Oscar nominiert ist, oder?
Also es würde mich wundern, wenn er es nicht ist.
Ich meine, ich hätte es gehört. Von daher...
Man ist ja von der Besetzung
her auch mehr Leute.
Ja, der Brad Pitt hat ja mitgespielt und Benedict Cumberbatch und also mehrere wirklich sehr berühmte Schauspieler. Ist auf jeden Fall auch lohnenswert. Und es, also ganz kurz halt, wenn sich jemand gar nichts drunter vorstellen kann, es geht halt um die Geschichte eines Afroamerikaners, der als freier Bürger in Nordamerika gelebt hat, in New York, und dort Geigenspieler war und auch ganz normal aufgetreten ist, auch ganz gut gelebt hat davon, schon zu der oberen Klasse gehört hat, würde ich jetzt mal sagen. Und der dann halt von zwei Leuten abends mal mit zum Trinken genommen wurde, weil die ihm eigentlich einen Job in Washington anbieten wollten. Und dann da von denen mehr oder weniger abgefüllt wurde und am nächsten Morgen dann in Ketten aufwacht und in die Sklaverei verkauft wurde, in die Südstaaten. Und da dann überraschenderweise 12 Jahre als Sklave gehalten wird und da so über zwei Farmen erst auf der einen Farm arbeitet, aber dann an die andere Farm weiterverkauft wird und ja, wie er so dieses Sklavenleben da wahrnimmt, wie er versucht zu überleben und ja, dann am Ende, was ja auch nicht wirklich überraschend ist, dann irgendwann es hinter sich bringt. Nach den 12 Jahren. Aber wirklich sehr, 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 sehr interessant.
Ja, dann wie kriegt man jetzt hier noch eine gute Stimmung zum Ende? Ja,
so ein, Sklaverei ist abgeschafft.
So ein schön lustiger Rauschmeißer jetzt. Ja. Gut, ja.
Dann sagen wir bis in 2 Wochen.
Bei Bastian. Mit, ich bin gespannt. Ich werde berichten, was es denn gibt.
2 Wochen?
Ich werde berichten. So.
Sagen wir tschüss.
Went down to the River Jordan, where John baptized 3. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise to heaven, Lord, for the year old Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roger and roll, my soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, Roger and roll, Roger and roll, my soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, Roger and roll, Roger and roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Everybody say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls.